Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Ich bin der Dennis, freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem sehr außergewöhnlichen Thema. Die unter euch, die bei uns auf dem Discord sind, haben das mit Sicherheit irgendwo schon mal in einer Randnotiz, wenn nicht sogar in einem größeren Kontext gelesen. Heute geht es um das Thema LARP. Wird geschrieben L-A-R-P und bedeutet Live Action Roleplay. Warum wir darüber sprechen, was das mit Star Wars am Ende zu tun hat und alles drumherum, das werden wir heute etwas erörtern. Und damit ich das nicht alleine besprechen muss, weil ich davon ja ehrlicherweise nur so geringfügig Ahnung habe, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Die habt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr auf unserem Discord seid, schon mal gelesen. Und zwar einmal die Pio. Hallo Pio.
Hallo.
Und den Dirk. Hallo Dirk.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid und schön, dass ich heute mit euch über dieses Thema mal ein bisschen schnacken kann. Es hat ja mehrere Gründe, warum wir darüber sprechen. Es geht einmal natürlich um das Thema an sich. Was ist das überhaupt? Die unter euch, die mich kennen, die wissen, ich bin ja großer Cosplay-Fan, ich bin aber auch Rollenspieler. Und wie kann man das verbinden miteinander oder ist das überhaupt miteinander verbinden und nennt sich das dann am Ende LARP? Da gehen wir gleich mal drauf ein. Wichtig ist vielleicht auch noch, ich habe hier zwei Leute bei mir, die von einem Verein kommen, die LARP machen, und zwar dem Outer Rim e.V. Aber das könnt ihr vielleicht selber mal kurz erläutern. Wer seid ihr beiden eigentlich und was ist denn eure Rolle im Outer Rim e.V. und was ist denn überhaupt dieser Outer Rim e.V.?
Ja, der Outer Rim e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der gegründet wurde, eben um LARPs zu veranstalten. Und ich habe die Rolle inne, einmal als Dekomensch. Ich mache sehr viel unserer Dekoration und Banner. Und nebenbei bin ich auch Spielleitung für unsere Machtnutzerspieler.
Für eure Machtnutzerspieler. Also da sind wir natürlich jetzt auch sehr, sehr spezifisch im Bereich des Star Wars Labs jetzt schon auch angekommen mit der Aussage. Ich meine, Outer Rim ist klar, ja, aber vielleicht noch mal zu euch beiden selber. Also ich meine, ihr seid beides Cosplayer. Ich meine, wer den Cos-Talk schon das ein oder andere Mal gehört hat, der hat auf jeden Fall schon mal Pio gehört. Du warst ja schon mal bei mir zu Gast. Dirk, wir haben es noch nicht geschafft. Aber auch das werden wir sicherlich in Zukunft auch noch mal angehen.
Ich bin ja auch relativ frisch dabei, muss ich zugeben.
Ich muss einhaken. Eigentlich sind wir LARPer, die zum Cosplay gekommen sind.
Okay, ja, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, da werden wir auch mit Sicherheit noch drauf eingehen müssen oder drauf kommen. Ich habe ja gerade die Frage gestellt, ist Cosplay und Rollenspieler, ist man dann gleich LARPer oder gibt es da noch eine Zwischenebene? Das ist ja ganz, ganz klar nicht der Fall. Also man ist nicht nur, weil man Cosplay macht, auch gleich irgendwie Live-Action-Roleplayer, weil das ist ja schon noch eine andere Geschichte. Du hast ja von Regeln auch gerade und sonstiges gesprochen, aber quatschen wir gleich nochmal drüber. Dirk, magst du vielleicht nochmal kurz sagen, wer du bist und welche Rolle du im Outer Rim e.V. hast?
Ja, ich bin vor ein paar Jahren dazugekommen, an sich von Pio, wieder mal von Pio dazugeholt, die sagte, ich brauche da nochmal jemanden, der so ein bisschen den Jedi spielt im Spiel. Bin dann anfangs auch als Spieler oder ein Spieler mit einer vorgesehenen Rolle dann reingekommen, bin dann aber auch kurz darauf mit in die Orga reingezogen, um dann zu unterstützen. Ich mache auch Machtnutzerbetreuung und guck, wo dann eben vieles, was Pio macht, unterstützt werden kann oder wo andere Sachen unterstützt werden können, springe ich dann mit ein.
Das heißt, wenn Pio irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, dann musst du aktiv unterstützen.
Das auch, und ich versuche mich auch aufgrund meiner beruflichen Struktur so ein bisschen in die IT-Themen, die wir haben. Ja, wir haben IT-Themen, mit einzubringen.
Okay, sehr gut. Jetzt weiß ich aus vorherigen Gesprächen, ihr beiden seid ja auch aktive Rollenspieler. Seid ihr denn über das Thema Rollenspiel zum LARP gekommen oder wie seid ihr denn beide generell dahin gekommen und was ist so die große Faszination an LARP für euch? Weil ihr macht das ja auch schon, wie lange macht ihr das jetzt? Dirk, du hast gesagt, du bist noch nicht so lange Cosplayer.
Aber noch nicht, ich bin seit Anfang letzten Jahres bin ich Cosplayer, aber seit 1995 mache ich LARP.
Okay,
Ich glaube, so seit 1985 mache ich Rollenspiel.
Genau. Also ich LARPe jetzt seit 26 Jahren und 2 Jahre länger bin ich mit Rollenspiel eingestiegen. Damals ganz klassisch tatsächlich über Vampire the Masquerade.
Wer nicht?
Also ein Rollenspiel über verschiedene Vampir-Clans mit Intrigen und hast du nicht gesehen, gibt's einmal eine Mittelalter-Version und einmal eine moderne Version. So bin ich halt eingestiegen und dann kamen halt die Normaldrogen, die jeder Rollenspieler kennt. DSA, also das Schwarze Auge, das ist ein deutsches System. Und D&D, Dungeons and Dragons, das ist, wenn ich jetzt mich nicht irre, ein amerikanisches System. Beides sehr Fantasy-lastig, Fantasy-Mittelalter-lastig.
Ist ja High Fantasy in den meisten Fällen, weil es ja dann auch mit Magie und Zauberei aktiv zu tun hat. Also es ist ein ganz breites Spektrum, wo man Rollenspiel im Grunde so ein bisschen auch ausbreiten kann. Ich glaube, viele unserer jüngeren Zuhörer, die kennen wahrscheinlich D&D jetzt, ich sag mal, aus den letzten Jahren aus Stranger Things. Da war das natürlich sehr stark thematisiert, zumindest in der ersten Staffel, in den ersten beiden Staffeln.
Baldur's Gate
natürlich, noch kürzlicher, genau, ist da ist natürlich das Regelwerk auch, steckt da mit hinter. Also die Baldur's Gate gespielt haben, die haben schon mal D&D in irgendeiner Form gespielt, halt natürlich nicht mit echten Würfeln im klassischen Sinn, auch wenn man da so eine Würfeloberfläche haben kann, das stimmt. Jetzt ist aber Baldur's Gate und jetzt ist auch das Schwarze Auge oder auch D&D im Allgemeinen ja doch ein bisschen weit weg von Star Wars. Jetzt ist das hier ein Star Wars Podcast, deshalb ist das ja auch alles irgendwie so in einem zusammengekommen. Wir kommen nachher auf ein LARP, was ansteht, weshalb heute überhaupt das zustande gekommen ist, dass wir uns unterhalten. Meine Frage aber jetzt, bevor wir da hingehen oder bevor wir jetzt überhaupt über die nächsten Themen mal sprechen, welche Rolle spielt denn Star Wars für euch in eurem LARP-Leben? Also, ich meine, Pio, du hast es bei uns auf dem Discord auch sehr stark auch schon gezeigt. Du bist ja viel auch am Nähen, am Einfärben, am Tun und am Machen. Also bist du, hast du Deko-Tante gesagt vorhin?
Ja, auf meinem Orga-Shirt steht Gaslin Deko-Queen drauf.
Die Deko-Queen, genau. aber wie kommt man denn von diesen Regelwerken, die ja doch sehr High-Fantasy-lastig sind, wie kommt man denn zu Star Wars? Wann habt ihr mit Star Wars Rollenspiel angefangen und auch mit Star Wars LARP?
Das ist tatsächlich eine Entwicklung in den 90ern und den frühen 2000ern, war halt High-Fantasy und Low-Fantasy, also weniger Magie, so ziemlich das tonangebende Genre. Das hat sich halt mittlerweile geändert. Es gibt mittlerweile sehr viele LARP-Genres. Da kommen wir, glaube ich, später noch mal drauf zu sprechen. Und so ist das quasi auch mit Star Wars. Ich hatte damals im Cosplay-Podcast schon gesagt, ich bin ja erst durch Mandalorian wieder zurück zu Star Wars gekommen und dann tatsächlich in Star Wars Cosplay geglitten und von da aus in Star Wars LARP.
Okay, das heißt also auch dann doch erst mit Mandalorian. Also das heißt ja irgendwie in den letzten, wie lange ist die erste Staffel her? 5 Jahre, glaube ich, mittlerweile schon. Kommt das hin? Oder länger?
Länger, glaube ich.
Ja, also aber es ist in der Relation zu dem, du hast gesagt, seit 1999 bist du LARPerin, ist das natürlich dann eine recht kurze Zeit, die du im Star Wars LARP verbracht hast.
Genau, also ich bin auch tatsächlich schon wesentlich länger Cosplayerin, aber ich habe damals nach 2000, 2005, da rollte so durch Deutschland die erste toxische Welle mit Neid und Missgunst. Und da hatte ich aufgehört einfach, weil ich gesagt habe, möchte ich nicht, brauche ich nicht. Ich war tatsächlich, also ich war bei der Geburtsstunde von Cosplay in Deutschland mit dabei, als wir alle noch nichts hatten. Das muss man halt wirklich so sagen.
Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Also als das Internet auch noch nicht so manifestiert war, so dass man sich alles irgendwie aus dem Netz ziehen konnte, das ist ja heute sehr weit verbreitet. Man holt sich irgendwie eine Druckvorlage oder irgendwelche Schnittmuster und dann kann man loslegen. Das ist natürlich viel, viel leichter heute, als es damals war. Ja, also es klingt auf jeden Fall nach einer Zeit, in der es doch so ein bisschen die Dark Times, aber vielleicht auch die schönen Zeiten, weil man sich ein bisschen freier entwickeln konnte und nicht vielleicht so alles irgendwie sehr ähnlich am Ende ausgesehen hat. Ja, manchmal ist es ja heute in die Richtung gehend.
Ja, also natürlich, ne, rosa-rote Brille, früher war alles besser. Nein, das stimmt nicht, früher war es anders. Es gab natürlich früher ein paar Vorteile, und es gibt heute ein paar Vorteile. Die Qualität früher war natürlich eine andere, war niedriger. Und heute hast du einen sehr, sehr hohen Gewandungsstandard. Ja, wir nennen meistens Lab-Kostüme Gewandungen. Oder halt im Sinne vom Star Wars haben wir uns einfach für das Wort Klamotten entschieden.
Sehr deutsch. Das sind Klamotten.
Ja, um tatsächlich so ein bisschen Normalkleidung von Charakterkleidung auch zu trennen.
Und Fasching von Lab.
Oh Gott, ja.
Weil, ja, wenn du von Kostümen redest, redest du im Normalfall immer von Fasching.
Ist ja bei die Cosplayer
oder,
haben das gleiche
von der
Problem.
Bühne.
Ja.
Ja, genau. Es ist ja ein Problem, was gerade in der Cosplay-Szene, also Leute, die es nicht kennen, die nicht wissen, was Cosplay ist und die sehen dann verkleidete Menschen, die sagen dann immer, oh, guck mal, es ist Fasching oder ist wieder Karneval oder sonstiges. Das macht die Sache natürlich nicht, also ich sag mal, es gibt auch schöne Faschingskostüme, aber das ist halt ein Unterschied, so wie Tag und Nacht, auch was die Entwicklung angeht, ganz sicher.
Richtig.
Aber das ist auch ein Punkt, Leute, die es nicht kennen, ja, da würde ich gerne quasi schon ins nächste Thema mal weiterspringen, um einfach auch nochmal über das Thema LARP zu sprechen. Was ist denn eigentlich LARP genau? Jetzt haben wir gesagt Live-Action-Roleplay. Ja, also ich kenne Rollenspiel so mit einem Tisch und mit Würfeln, mit einem Charakterblatt und jemandem, der eine Geschichte erzählt. Wie würdet ihr denn jetzt, oder na, vielleicht, ich sag mal Dirk, vielleicht kannst du da den Einstieg machen, wie würdest du denn jetzt jemanden, der noch nie was von LARP gehört hat, wie würdest du dem das denn erklären?
Jeder von uns hat Räuber und Gendarm gespielt auf dem Spielplatz. Jetzt haben wir das Geld, uns die Klamotten dafür zu kaufen. Letzten Endes ist das der grundlegendste Punkt. Du spielst etwas nach, du hast immer noch in dir, das hat jeder von uns, immer noch den Drang zu spielen, etwas zu verkörpern, jemand anders zu sein, den Eskapismus, das Heldentum zu spielen. Und jetzt haben wir die Möglichkeiten, das Geld, die Vorlagen, unsere Helden zu sein oder jemand zu sein, der sich mit unseren Helden reimt. Deswegen im LARP macht man meistens OCs, also Original Characters. Du bist dann ein Held. Du hast die Möglichkeit, ein Held zu sein. Du hast die Möglichkeit, deine 15 Minuten dann auf der Bühne zu haben. Und das ist es eben im LARP. Du machst das, was du schon damals mit sechs Jahren auf dem Spielplatz in der Sandkiste gemacht hast. Nur jetzt machst du es richtig.
Professioneller, mit schönerer Klamotte, mit schöneren Waffen dann vielleicht ja auch entsprechend.
Ein guter Stock war damals ein guter Stock. Jetzt hast du ein Latex-Schwert in der Hand. Also.
Sehr gut.
Selbst über Latex sind wir ja mittlerweile hinaus. Ja. Es wird ja jetzt geschäumt. Also auch da hat sich ja super viel getan,
da,
wie beim
da
Cosplay
kann man
auch.
Abendfüllend über die Technologie, an den Technologieanstieg und die verschiedenen, sag ich mal sozusagen, Generationen von Kostümarten, von Rüstungen im Mittelaltersektor und so weiter. Da kannst
eine Masterarbeit drüber schreiben.
Ja. Das ist auch schon. Es geht ja nun schon seit den 80ern.
Haben Leute auch schon.
Es ist ja seit dem 80ern. Es ist eine Sache, die 40, 50 Jahre läuft.
Ja, ja. Jetzt haben wir ja festgestellt, High Fantasy, Low Fantasy. Es gibt mit Sicherheit neben Star Wars auch noch andere Science Fiction Richtungs oder Settings. was sind denn so die gängigsten LARP-Settings? Oder ist denn LARP gleich LARP oder gibt es da wirklich auch in den Regeln vielleicht Unterschiede?
Ja, es ist wieder ein wahnsinniges Spektrum. Es gibt, die Ursprünge kamen ja eben aus diesem AD&D und dann hat man versucht, auch alles in Regeln zu gießen. Ne? Du kannst das, du kannst das, du kannst diese Zauber machen und wenn du Alchemie musst du die Punkte ausgeben, um das und das zu machen. Da kam es her und irgendwann kamen einige aber auch auf den Trichter zu sagen, wenn du da stehst, einen coolen Zauber aussprichst und vielleicht in dem, wie du sprichst, klar machst, dass du den anderen mit dem Windstoß wegblasen willst, dann kann der andere auch einfach umfallen. Und dass man eben versucht, das wurde dann das sogenannte du kannst, was du darstellen kannst, Regelwerk zu machen, was einfach nur darauf aufbaut, dass du miteinander spielst, dass ich dir was anbiete und du nimmst es an.
Oder auch nicht.
Das ist schon so ein bisschen mehr in die, oder eben auch nicht. Das ist dann schon ein bisschen mehr in die, nimmt so ein bisschen das Improvisationstheater mit.
Okay. Und wenn wir jetzt mal uns die Settings anschauen, Science Fiction ist jetzt das, was ihr jetzt zuletzt macht, mit dem, worüber wir nachher nochmal sprechen werden. Aber gibt es da jetzt auch noch großflächig andere Settings außer High Fantasy, Low Fantasy?
Ganz massiv. Also du kannst sagen, für jeden Geschmack wird es ein Setting und auch eine Art von LARP geben. Du hast Star Wars, es gibt Star Trek LARP, es gibt Babylon 5.
Expanse,
Battlestar Galactica.
Grüße gehen raus an Tom.
Du hast Feen-LARP, du hast viktorianisches Jack the Ripper-LARP, also Krimi-LARP, sowas wie Escape Room, nur halt noch intensiver mit den Charakteren. Also eigentlich ist ein Krimi-Dinner nichts anderes als ein LARP.
Und dann gibt es jetzt die Leute, die dann auch ein bisschen psychologischer, ein bisschen erwachsener werden. Und dann gibt es gibt die Nordic-LARP oder wie man sie jetzt mittlerweile auch nennt, Modern-LARP-Bubble, die dann wirklich die Rollen zuweist mit Verknüpfungen, die schon teilweise von der emotionalen Grundeinstellung so tief reingehen, dass sie teilweise sogar psychologische Unterstützung dabei haben. Da wird wirklich so darauf aufgebaut, dass du dich darauf einlässt, wirklich emotional ganz tief in Abgründe zu gehen. Das ist teilweise aber auch solche abgefahrenen Sachen gibt wie Kurzlabs, die darum gehen, dass die Ihr erinnert euch an die Mars-Sonde, wo langsam der Strom ausgibt. Es gibt tatsächlich ein LARP, das geschrieben wurde, wo du die verschiedenen Systeme dieser Mars-Sonde spielst, plus die Hauptsteuerung, die sich nacheinander abstellen und dann miteinander kommunizieren.
Uiui, okay.
Es wird dunkel und mir ist kalt, war ja sozusagen die letzte Sendung. Solche Sachen.
Mhm. Ja. Kurz um auf den psychologischen Aspekt einzugehen, dazu ganz kurzer Exkurs. Wir spielen, aber wir begeben uns ja auch in eine Immersion hinein. Und es ist tatsächlich psychologisch so, dass wenn die Emotionen, die wir in dem Moment erleben, tief genug sind, unterscheidet unser Gehirn nicht mehr, ob sie echt sind oder nicht. Deswegen ist es durchaus so, dass Leute auf LARP auch in spielintensiven Situationen anfangen zu schreien, anfangen zu weinen. Und manchmal muss man sie hinterher auch beiseite nehmen, damit sie einfach wieder runterkommen können. Aber das ist normal. Und das ist auch teilweise gewollt, eben, dass man das ausleben kann, dass man das spielen gehen kann.
Und dann auf der anderen Seite noch, wo macht man das? Auf einer Wiese mit Zelten, auf einer alten Burgruine, auf einem Burghotel war ich schon mal. Es gibt LARPs, die extra dafür gedacht sind, über Discord zu funktionieren, weil das zum Beispiel sowas ist, wir haben jetzt mehrere Raumschiffe und die Kapitäne der Raumschiffe kommunizieren gerade über Funk miteinander. Und das wird dann über Discord gemacht.
Das hat sich sehr viel in der Pandemie gerade entwickelt.
Klar, ja, da wurden natürlich, da mussten natürlich Möglichkeiten gefunden werden. Und gerade, ne, wenn du jetzt sagst, in der Pandemie, wir haben natürlich, ja, da wurden viele Rollenspielgruppen gebildet. Und das finde ich jetzt auch ganz, ganz schön, wenn wir auch nochmal hier den Vergleich auch sehen, weil ich komme ja so aus dieser Pen-and-Paper-Rollenspiel, aus diesem Bereich. Ich spiele ja auch schon seit, keine Ahnung, Wie alt war ich? Ich war auch ein kleiner Fatzke. Wahrscheinlich, da wart ihr trotzdem schon ein paar Jahre älter. Ich habe angefangen mit, ich glaube, ich war so 8, 9 rum. Habe ich das erste Mal Schwarze Auge, hat ein Freund von mir zum Geburtstag bekommen. Wir haben gespielt. Ich habe das erste Mal Torwaler. Das war so mein erster Charakter, den ich mir da rausgesucht habe.
Warum aber, überrascht mich das nicht?
Ja. Der sah halt cool aus auf dem Paper im Buch. Das war schon schön. Jetzt kenne ich das. Ich sitze am Tisch, ich habe meine Würfel, ich habe meinen Charakterbogen und ich habe jemanden, der mir eine Geschichte erzählt. Und ich darf darauf reagieren. Aber das ist ja, wenn man jetzt im Lab ist, jetzt würde ich vielleicht als Laie sagen, dann habe ich ja nur das Kostüm zusätzlich mit an und das war's. Aber das ist es ja nicht. Also da gibt's ja doch mit Sicherheit noch viel, viel mehr. Du hast es gerade gesagt, Dirk, man kann es auf der Wiese spielen, ne? Man kann es auf irgendeiner Burgruine spielen. Aber Pio, du hast vorhin gesagt, du bist auch so im Orga-Team mit drin. Also ihr seid beide im Orga-Team für die machtversierten Charaktere, gerade im speziellen Fall zu Star Wars. Aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wo ist denn wirklich dieser Unterschied zwischen Lab und Pen and Paper?
Okay, ich nehme mal ein Beispiel von einem Lab, auf dem Dirk und ich war. Ich bleibe mal im Star-Wars-Universum. Wir sind da angekommen. Normalerweise macht die Spielleitung in Kurzform SL eine Ansprache. Es gibt noch ein paar Sicherheitseinweisungen. Manchmal bekommt man vor dem Lab auch schon sogenannte In-Time-Infos. Also wenn du quasi auf einen Planeten fliegst, die Daten des Planeten, was dich da für eine politische Lage erwartet. Und dann gibt es in der SL-Ansprache, wenn die durch ist, das sogenannte Time-In-Kommando. Und in dem Moment hört das Outtime, das Normalsein auf, in einem gewissen Rahmen natürlich, und du steigst ins Spiel ein. Bei uns war das, wir sitzen alle in einem Shuttle und sind im Anflug. Ja, und dann gab es da dieses berühmte, es krachte, es schüttelte, es gab Lichtspiel tatsächlich, und dann hörtest du den Einspieler: Pull up, pull up. Und genau. Und dann krachte es. Und die Spielleitung hat dann einzelne Gruppen raus in den Wald gesetzt. Ne? Also ist dann mit uns jeweils eine Spielleitung raus und hat uns im Wald abgestellt und hat gesagt: Viel Spaß. Und ab da waren wir voll und ganz im Charakter. Das Setting war: Wir sind gerade abgestürzt. Alles klar, gut, jetzt guck, wie du zurechtkommst.
Okay, ihr kriegt die Geschichte oder eine Vorgeschichte erzählt. Es gibt vielleicht auch so ein bisschen, ja, man lernt so seine Mitglieder um sich herum so ein bisschen kennen. Also man weiß zumindest, wer da mit einem spielt, aber vielleicht noch nicht die Namen, weil das ist ja das, was wahrscheinlich dann auch am Ende nach dem, bleiben wir mal bei dem Absturzbeispiel, kommt dann plötzlich in der kleinen Gruppe und muss sich dann irgendwie auch kennenlernen, muss die Stärken, die Schwächen irgendwie herausfinden, des einen oder des anderen. Das ist ja so, das kenne ich jetzt auch aus dem normalen Rollenspielsektor. Aber da habe ich ja immer jemanden, der so ein bisschen Regelguru ist. Das heißt, vor mir sitzt ja der Meister und sagt dann: Ja, so, du, jetzt bist du abgestürzt. Was machst du? Und dann sage ich: Ja, ich nehme diesen Lasercutter und säge den Baum um. Das ist das böse Beispiel. Woher hast du den Lasercutter? Also der hält mich ja vielleicht auch ein bisschen zurück. Wer überwacht denn die Regularien in dem Moment? Wenn du sagst, die SL hat dann gesagt: Schönen Tag noch, wir sehen uns. Also, oder ist das dann wirklich einfach dann, diese Immersion ist so tief, dass man einfach wirklich sagt: Okay, ich habe jetzt das, was ich an mir habe, und damit spiele ich jetzt. Und wenn ich was, du hast vorhin gesagt, Dirk, wenn ich was erklären kann, dann kann es auch geschehen. Ja, wenn ich es darstellen kann. Das heißt, im Grunde ist es genau das, was hier der große Unterschied zum Rollenspiel ist.
Richtig.
Okay. Mhm.
Du hast dann meistens noch einen Charakter, dass du weißt, was du kannst. Wenn ich da zum Beispiel mit meinem Jedi stehe, der ist kein Hacker, der kann sich keine Droiden reparieren, aber er spürt die Macht. Und dementsprechend weiß ich, wenn ein Machtthema ist, gebe ich mich dahin, und beim anderen halte ich mich raus. Das ist aber auch, wir sind Erwachsene, wir wissen, was wir haben. Deswegen gibt es aber auch Spiele, die ein bisschen mehr Regeln haben, mehr Regularien haben, wo auch mehr Orga rumläuft. Man sucht sich sein Spiel und man wächst aus in sein Spiel rein. Das ist dann eben auch so ein bisschen Erfahrung.
Um nochmal auf das Praxisbeispiel kurz zurückzukommen. Natürlich, du kommst ja erstmal real an, teilweise baust du dann dein Zelt ja schon auf. Und wenn du dann quasi so was hast, wie du kommst ins Spiel mit einem Absturz, dann ist das so tatsächlich, die Gruppe findet sich normalerweise zusammen. Also wir wissen tatsächlich schon, wer in der Gruppe ist. Gerade bei uns ist es so, wir waren tatsächlich so ziemlich unser gesamter Orga-Trupp war da. Aber wir sind dann zum Beispiel Leute, die immer mit Absicht auch nochmal Leute mit reinnehmen, die wir noch nicht kennen, um eben diese Verknüpfung gleich von Anfang an zu haben. Und dann wird natürlich auf den Weg dorthin auch mal kurz abgesprochen, so dieses, hey, es ist total unrealistisch, wenn wir da alle total unverletzt runterkommen, hat jemand Bock auf verletzten Spiel? Haben wir überhaupt einen Medic dabei? So, oder? Und dann stellt die Spielleitung dich im Wald ab. Du bist halt quasi gerade aus deinem abgestürzten Shuttle gekrochen und aus dem Shuttle fängt dann auf einmal ein anderer Spieler an zu brüllen. Medic, Medic, Hilfe, ich bin verletzt. So, und dann bist du im Spiel.
Okay, okay, cool. Ja,
also du ignorierst aber zum Beispiel den Fakt, wenn du dann da ankommst, wo du dein Zelt schon aufgebaut hast, dass dieses Zelt schon steht. Weil normalerweise gehen wir an einem Freitagabend ins Spiel und bauen natürlich vorher auf. Das sind dann so die kleinen Details, wo man einfach sagt, okay, das ignorieren wir dann jetzt einfach, dass das schon steht.
Mhm. Gut, ja, weil es ja dann auch einfach zur Immersion einfach am Ende nicht passt. Ja, das ist dann, das Zelt passt nicht klassisch rein. Ich meine, wenn man es natürlich cool verbinden kann, dass man sagt, ich habe eh zufälligerweise ein Notfallzelt dabei und wir bauen das jetzt auf. Klar, wenn man das irgendwie so mit reinkriegt, ist das natürlich eine schöne Sache.
Oh, nee, also ein Zelt ist ein Zelt, wirklich.
Okay.
Also, ne, also Dirk und ich auf unserem Lab, da steht ein Zelt und das ist auch im Spiel ein Zelt.
Okay, okay. Okay.
Gut, wir haben ein Drittel abgetrennt, da hinten stehen dann Betten und da lädt unser Handy und da liegt dann meine alte Klamotte zusammen, ne? Aber das, da, aber der vordere Bereich wird bespielt, ist mit Stühlen und da hängen okay. Banner und
ja, okay. Das und wie ist das jetzt am Ende trotzdem, gibt es dann trotzdem eine übergreifende Person, die sagt, hey, das kann nicht funktionieren. Da gibt es die Regel X, die besagt, du kannst das nicht tun.
Es gibt,
hat man vielleicht vergessen. Ne?
Es gibt immer wieder noch Momente, wo du dann hingehst und es gibt dann immer noch ein paar Leute, die sind Orga. Manchmal in Klamotte, wie wir zum Beispiel, auch auf der Veranstaltung, manche nicht. Aber du weißt, wen du ansprechen musst, wenn du sagen willst, ich würde jetzt versuchen, mit diesem technischen Gerät, was wir gebaut haben, jetzt Kontakt aufzunehmen zu dem Sternzerstörer, der im Orbit ist und versuchen, die zu überzeugen. Ne?
Okay.
Ich versuche jetzt gerade einen Funkspruch zu machen. Das kann ich nicht, kann ich nur machen, indem ich sozusagen eine höhere Ebene aktiviere. Und das wäre dann eben dann über die Orga das zu machen.
Genau. Also natürlich, es gibt eine Instanz, die das Ganze überwacht, die auch guckt, dass normalerweise haben solche Veranstaltungen durchaus auch einen roten Faden. Da kann man halt hingehen. Es gibt dafür auch tatsächlich spezielle Wortwendungen. Also wenn du zum Spielleiter gehst und der Spielleiter ist auch in einer Rolle, so wie wir alle, dann kommen unsere Spieler zu uns sehr oft mit dem Satz auf ein Wort. Und dann wissen wir, dass der Spieler uns gerade nicht als Charakter will, sondern als Spielleitung.
Ja, so eine Art Safe Word, was man dann
ja.
hat.
Da gibt es einige Safe Words, mit denen du Sachen runterregeln kannst, mit denen du Sachen hochregeln kannst. Das ist auch alles, hat sich auch alles aus dieser Modern Lab-Ebene entwickelt, wo du dann eben teilweise auch, wenn du dann gerade gewürgt wirst, sagen kannst, könnten wir das vielleicht mal lassen?
Könnt ihr die Hand bitte vom Hals wegnehmen? Verstehe. Ja, gut, ja, das, man muss ja auch dann irgendwo, man muss ja Grenzen setzen dürfen.
Und da gibt es das wirklich Safe Words.
Ja.
Sehr, sehr gut. Also sehr gut zu wissen, definitiv. Also das sind, glaube ich, auch Punkte. Und das ist ja genau das, was für mich als jemand, der das einfach noch nicht gemacht hat, der sich natürlich mit der Materie gerne auseinandersetzt, den das generell interessiert. Für mich ist das natürlich super spannend zu erfahren, ja, wie funktioniert das? Ich hoffe auch natürlich für alle, die jetzt da draußen zuhören, sagen, ich habe noch nie was von Lab gehört. Cooler Einstieg da auf jeden Fall, gerade im Vergleich jetzt mit dem klassischen Pen and Paper am Küchentisch. Jetzt kommt ihr beide Jetzt muss ich es umdrehen. Ihr seid beides LARPer, die ins Cosplay eingestiegen sind. Aber ihr seid auch Cosplayer. Von daher kann ich das so sagen. Gerade wenn, jetzt seid ihr beide im Star Wars Sektor unterwegs, Kostüme spielen also für euch eine generell große Rolle, ja, also überhaupt schon. Die Klamotte und das Cosplay, das mal im Vergleich gesetzt, kann man das überhaupt in den Vergleich setzen? Also gerade wenn es um Thema Kosten beispielsweise geht, also ist ein Cosplay immer noch mal kostenintensiver?
Nein, du kannst in beiden nach oben offen unendlich viel Geld versenken.
Okay.
Ich sag immer, der große Unterschied vom Cosplay zum LARP ist, im Cosplay willst du Nachmittag oder vielleicht einen Tag durch die Hallen tigern auf einer Convention. Vielleicht mal draußen ein paar Fotos schießen. Auf dem LARP willst du 48 Stunden, vielleicht sogar noch länger, in dem die Sachen rumlaufen, auf Toilette gehen können und notfalls durch ein Gebüsch kriechen, weil du gerade vor irgendeinem Gegner wegkommst.
Genau.
Willst auch ein paar Meter rennen können, willst dich im Kies hinknien können. Das heißt, du hast eine gewisse Anspruch an Haltbarkeit und an Bequemlichkeit auf das Ganze, weil du willst auch, wenn du auf die Toilette gehst, da nicht noch erstmal so viel rumrödeln will.
Ja, genau. Ist nachvollziehbar.
Tatsächlich, der Ursprung bei Cosplay, bevor halt es auch modern wurde, OCs zu cosplayen, war ja tatsächlich eine existierende Populärkulturfigur, möglichst originalgetreu in Kostüm und auch Verhalten nachzustellen. Das ist jedenfalls der damals genau das, wie Cosplay quasi angefangen hat.
Mhm.
Und das ist halt der Unterschied. Im LARP hast du eigentlich immer einen OC. Du bist relativ frei in der Gestaltung. Aber halt LARP hat wirklich diesen Hauptfokus auf, es muss im täglichen Leben funktionieren.
Ja gut, wenn ihr das so sagt, man ist halt ja wirklich auch irgendwie ganz täglich mit dieser Klamotte unterwegs, dann ist natürlich so, also man kennt es ja gerade so von den Veranstaltungen bei irgendwelchen Cons, wo dann viele nach einem halben Tag sagen, ich bin froh, wenn ich aus der Rüstung rauskomme. Ja, das ist ja, wenn man dann hier 2 Tage lang irgendwie in Rüstung rumrennen muss, kann das schon sehr anstrengend sein.
Dann läufst du eben nicht den ganzen Tag in Rüstung rum, sondern läufst nur, wenn du sie brauchst, in der Rüstung rum.
Genau, also ein Paradebeispiel tatsächlich ist, dass die meisten unserer Mandalorianer-Spieler keinen kompletten Flight-Suit haben, sondern einen Dreiteiler. Weil macht sich einfacher mit auf Klo gehen.
Ja, verstehe ich, ja. Gut, und wenn man es jetzt mal sogar in den Fantasy-Bereich nochmal mit aufbaut, dann ist es ja auch eine Ritterrüstung trägt man ja auch nicht den ganzen Tag. Also ich glaube, das ist ja ähnliches Grundprinzip. Super spannend. Das finde ich sehr, sehr interessant.
Und wenn du dich mit den original mittelalterlichen Kleidungen oder gar mit asiatischer Kleidung beschäftigst, dann merkst du auch, dass die alle so gebaut sind, dass du auch schnell auf Toilette gehen kannst. Wenn du sie wirklich so anziehst, wie du die überlieferten Schnitte hast.
Also
merkst du nämlich auch, dass es alles funktioniert und einen Zweck hat.
Das waren also damals vielleicht auch das klingt ein bisschen forsch, wenn ich das so sage, die besseren Rollenspieler, die wussten, was sie tun. Nein, das war jetzt natürlich eher so überspitzt gemeint. Aber wenn wir jetzt mal den Fokus weiter auf Star Wars legen, wir haben ja vorhin, wie gesagt, von D&D gesprochen. Wir haben von dem schwarzen Auge gesprochen. Das ist ja so, das ist ja das Setting, also High Fantasy oder Fantasy im Allgemeinen. Das ist eher so bekannt. Ne? Da kann man sich wahrscheinlich die meisten eher was drunter vorstellen. Wie gut lässt sich denn Star Wars ins LARP-Setting übertragen? Also ich meine, ist das wirklich so einfach, dass man sagt, jetzt sind wir einfach auf einem x-beliebigen Planeten im Outer Rim und da ist jetzt gerade was abgestürzt und du bist ein Jedi, du bist ein Mandalorianer und du bist, keine Ahnung, ein Ex-Soldat der Rebellion. Let's go. Ist das so einfach, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, oder ist es schon komplizierter?
Nein, es ist so einfach. Tatsächlich. Also letztendlich, das, was du darstellen willst im Star Wars-Universum, steht und fällt mit der Location. Es wäre unglaublich schwierig, Coruscant darzustellen, sagen wir es mal so. Ne? Also es wäre tatsächlich möglich, wenn du irgendwie, ich sag jetzt mal, in eine topmoderne Hotelsuite gehst zum Spielen, sie dafür mietest und eventuell guckst, dass du halt die Fenster irgendwie halt folierst mit dem passenden Ausblick, dann könntest du da quasi einen Dinnerabend bei Mon Mothma spielen.
Oder
Das wäre.
ich habe tatsächlich heute gesehen, da war eine Event mit hier, wie heißen sie, die Ärgerns hier, so ein Milsim-Ding lief in einem verlassenen Firmengelände, was wirklich so aussah wie ein Bürogebäude. Und wenn man das dann komplett mieten könnte, die alles nach außen dicht macht und sagt, man ist irgendwo in den Eingeweiden von Coruscant, dann kann man sowas machen. Aber da braucht man wirklich was Spezielles für.
Das ist unter anderem ein Grund, warum wir kein Old Republic auch bespielen, obwohl das eine extrem großartige Ära ist. Der Dekorationsaufwand wäre immens.
Dahingegen ist ein Endor einfach darzustellen. Also
Gehst in den Wald.
Endor, nicht Andor, ne?
Ja. Aber das ist ja schon dann auch, so wie es jetzt auch aus beiden Aussagen von euch klingt, ist es ja schon auch eine große Herausforderung, die passende Location zu finden. Was ist denn sonst, ich sag mal, jetzt sage ich mal als Laie, ich kenne die Antwort, aber die da draußen wahrscheinlich nicht unbedingt alle. Ich möchte jetzt Darth Vader spielen. Ich bin total cool, ich habe eine Rüstung, ich habe ein Lichtschwert, ich möchte Vader spielen. Let's go. Was sagt ihr dazu? Geht das oder geht das nicht?
Nein,
Nein.
nein. Also, A, Vader ist in unserer Zeitlinie schon tot. Das ist das Erste, warum das nicht geht.
Okay, Touché, ja.
Und das Zweite ist, es tauchen bei uns aus lizenzrechtlichen Gründen keine großen Disney-Charaktere auf. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt, Disney würde da auch Augen zudrücken, weil wir ja keinerlei Gewinnabsicht haben. Spätestens bei Gewinnabsicht wissen wir alle, wird die Maus ein bisschen unentspannt. Und dann wäre halt tatsächlich auch noch der Punkt, passt diese Rolle überhaupt ins Setting, wie ich ja gerade eben schon beantwortet habe? Nein, bei uns nicht. Und ehrlich gesagt, dann will jeder Darth Vader sein. Du hast aber nur Platz für einen Darth Vader. Nee, lieber nicht.
Das stelle ich mir auch als großes Problem vor. Jetzt könnt ihr mich doch da gerne nochmal in die richtige Richtung schubsen. Ich stelle mir es aber auch so vor, was passiert denn, wenn Vader jetzt, ich sag mal, unglücklich fällt? Ja, und also gehen wir davon aus, Vader würde in diesem Rollenspiel sterben. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich alles ein What-If-Szenario, es ist oder eine Legend-Geschichte, die hier natürlich erzählt wird. Natürlich nichts Kanonisches, ist klar. Aber achtet man auch auf sowas, dass so Charaktere, die im Grunde in der Gesamtsage einfach einen wichtigen Bestand haben, dass denen auch nichts passiert oder dass deren Geschichte nicht verändert wird?
Genau, also das wäre tatsächlich, wenn jemals solch ein Charakter, in welcher Form auch immer, auftauchen sollte, dann wäre das auch kein Spielercharakter, sondern ein sogenannter NSC, ein Nichtspielercharakter, ein Charakter, der von der Orga explizit für eine Aufgabe, für diesen einen Auftritt quasi hingeschickt wird. Wir würden sowas nicht in Spielerhände geben, auch weil die Spielbalance extrem schnell kippen könnte, wenn du einen solchen Charakter quasi ins Spiel bringst. Aber tatsächlich, wir spielen zum Großteil kanonisch. Also wir spielen wirklich so zur ersten, zweiten Staffel Mandalorian, kommen wir später nochmal genauer drauf zurück. Wir haben Legends-Elemente. Unsere Mandos zum Beispiel spielen eher mit den Bücherhintergründen, weil sie sie schöner finden, was sich aber nicht zum Kanon direkt widerspricht. Und tatsächlich, es gibt unser Lab jetzt seit 5 Jahren, aber wir bleiben zum Beispiel immer in derselben Zeitlinie, weil wir vermeiden wollen, dass wenn Disney jetzt was Neues rausbringt, wir plötzlich feststellen, verdammt, die Geschichte geht ganz woanders hin, als sie bei uns gespielt wurde.
Deswegen warten wir gerade noch ab, was mit Mandalorian und Grogu läuft, was mit der Ahsoka nächsten Staffel läuft und so weiter. Vielleicht überlegen wir dann, ob wir in der Zeit voranschreiten oder auch nicht.
Okay.
Und was wir eben noch hatten, solche Sachen wie Vader oder Jabba the Hutt oder sowas, wenn man die auftauchen lässt, dann ist es auch ein Auftritt und keine Interaktion, weil dann hat man irgendwo da oben, sieht man Vader stehen, der macht dann eine Rede von da oben und geht wieder. Den lässt du nicht in der Kantina auftauchen, wo die alle sich plötzlich dann theoretisch auf ihn stürzen könnten, weil sie denken, jetzt ist mein Heldenmoment.
Hm,
deswegen muss man solche Sachen ganz klar abgrenzen, ganz klar absichern und das dann eben auch hauptsächlich eben zu einem Event-Moment machen.
Ja, also würde Darth Vader bei uns auftauchen können, würden schlicht und ergreifend 90% unserer Spieler den Cal Kestis machen in Jedi Fallen Order. Du drehst dich um und du rennst. Das wäre die einzige absolut vernünftige Reaktion, die darauf zu folgen hat.
Finde ich auch sehr sinnvoll. Ja, wir haben es ja gesehen, was passiert. Man kann sich ungefähr eine Sekunde gegen ihn halten und dann ist es vorbei. Ja.
Genau. Also tatsächlich, wir haben für uns damals entschieden, was wir für ein Machtlevel bei uns zulassen möchten. Also vom Hintergrund, den wir erschaffen haben, und haben da halt schon so ein paar, das geht und das wollen wir nicht, weil halt, da gibt es natürlich einen Haufen Begründungen hinter. Mhm. Und ich weiß, es gibt tatsächlich andere Veranstaltungen, die es anders machen. Ne? Also die haben tatsächlich auch bekannte Charaktere. Wir sind ja nicht das einzige Star Wars Lab. Die spielen teilweise auch in anderen Zeitlinien. Aber wir für uns haben entschieden, keine großen Charaktere auftauchen zu lassen.
Mhm. Das ist ja auch gut. Ich meine, das ist klar, andere Veranstaltung, andere Regeln. Ja, das ist ja, jeder darf ja nach eigenen Regeln spielen, wie er das möchte oder wie sie das möchten. Ist ja im Pen and Paper auch nichts anderes. Wenn du das machen möchtest, dass Vader auftaucht, dann taucht er halt auf. Dann musst du es halt nur irgendwie vielleicht gut erklären können, warum er gerade da auftaucht. Pio, hast gerade gesagt, ihr würdet gerne Old Republic spielen, ist aber nicht machbar. Jetzt spielt ihr so zur Zeit von Mando, das heißt Neue
Republik. Neun nach Yavin.
Okay, also das ist dann auch, ist ja schon Neue Republik dann entsprechend, nach Yavin, ja.
Ja.
Wie ist es so mit den anderen Ären? Habt ihr neben dem, was ihr jetzt macht, auch schon ein anderes Star Wars Lab gemacht und habt ihr schon mal in einer anderen Ära gespielt?
Nein.
Okay.
Nein, beide nicht.
Beide nicht.
Wir haben noch eine andere, wir haben ja vorhin erzählt mit dem Absturz und so weiter, das ist tatsächlich eine andere Orga, mit der sind wir aber sozusagen liiert und sind sozusagen dieselbe Realität.
Ah, okay. Also das heißt, dass ihr seid so, dass das im Marvel nennt man das MCU. Ihr seid im Grunde das gleiche Star Wars Universum. Das SWU.
Das ist Spin-off.
Genau.
Sehr gut. Pio, du hast gerade gesagt, ihr seid kanonisch unterwegs. Das heißt, ich könnte, also jetzt seid kanonisch, heißt ja gerade zu der Zeit, so Jedi gibt's ja eigentlich nicht mehr so viele, zumindest keine oder nur wenig Bekannte. Mandalorianer tauchen jetzt natürlich durch die Mando-Serie doch der ein oder andere mehr auf. Die Clans, die scharen sich wieder zu einem großen Clan zusammen. Kann ich aber gerade, was den Jedi-Bezug angeht, kann ich sagen, ich möchte gerne einfach einen Jedi spielen, der dann halt irgendwie die Order 66 überlebt hat oder der vielleicht machtsensitiv ist, der noch gar keine Ausbildung genossen hat. Das geht aber. Ich kann mir den Charakter schon so basteln, wie ich will.
Das Erstere geht, aber
nein,
du müsst...
er ist zu jung.
Lass mich doch erzählen. Das Erste geht, wenn du es darstellen kannst. Ich kann einen, der Order 66 überlebt hat, gerade weil er gerade frisch Ritter war, kann ich darstellen. Wenn man jünger ist, ist es ein bisschen unrealistisch, weil wir haben über 30 Jahre seit Order 66 in dem Setting, 9 nach Yavin.
Ja,
und da musst du schon ein gewisses Alter auf die Schiene bringen, um das wirklich darstellen zu können. Mhm. Das machst du dann entweder darüber, dass du eine Spezies spielst, die älter wird, ne? Oder dass du eben alt bist. Einen Machtsensitiven zu finden, den das Imperium übersehen hat oder der vielleicht kurz vom Imperium gecatcht war und irgendwie eine interessante Geschichte da drumherum hat oder sonst irgendwas, kannst du natürlich spielen. Das ist dann eben authentisch, dass du eben innerhalb der letzten 20, 25 Jahre geboren wurdest und dann als Jüngerer dann dementsprechend keine Ahnung davon hattest oder eben entkommen bist oder nicht aufgetaucht bist und so weiter und so fort. Dann kommst du eben dann an und hast vielleicht irgendwo dir was aufgeschnappt oder lernst erst jetzt wirklich damit umzugehen, warum du so ein guter Pilot bist.
Ja, ja. Okay. Gut, also das ist dann auch alles etwas, was dann auch eine SL, eine Spielleitung dann auch im Vorfeld quasi, also es gibt diese vordefinierten Regeln durch das Setting, ja, die, aber wenn ich jetzt da hingehe und sage, hallo, liebe SL, das ist mein Charakter, dann guckt die Person sich das an und sagt, das funktioniert leider nicht, das musst du nochmal neu machen.
Jeder Charakter muss von zwei Orgas abgenommen werden.
Okay, ja, das ist gut zu wissen. Also das heißt, man kann nicht einfach mal loslegen, nur wenn man gerade sagt, ich habe da Bock zu, das muss halt einfach auch reinpassen.
Und es gibt auch solche Sachen eben wie ganz klar die Machtnutzer und die Mandalorianer, die wir mengenmäßig begrenzen wollen, weil sie einfach ein Machtfaktor sind. Imperiale auch, aber nicht ganz so scharfaugig wie das andere.
Hat auch mit dem Setting zu tun. Also wie gesagt, Mandos und Machtnutzer, weil sie einfach ein sehr sie können sehr schnell ins Spiel eingreifen und die komplette Spielsituation kippen. Deswegen sind das auch Casting-Rollen. Nicht jeder, also jeder kann sagen, ich würde gerne, aber nicht jeder kriegt die Zulassung. Das kommt immer so drauf an, passt derjenige in schon das bestehende Gefüge rein? Hat er die gleichen Ansichten wie wir? Also, ne, also fügt es sich in die Geschichte gut ein? Und auch zum Beispiel für Jedis und also besser Nachtnutzer und Mandalorianer hast du natürlich auch einen etwas spezielleren Kostümaufwand. Kannst du das leisten? Kannst du das stemmen? Weil das ist so, ja, du hast vielleicht eine 3D-gedrückte Mando-Rüstung, aber sei mir nicht böse, das wird nichts. Wir haben Vollkontaktkämpfe.
Jeder mit einer 3D-gedruckten Rüstung, der bisher bei uns war, hat es irgendwann bereut, weil ihm irgendwas zerbröselt ist.
Ja, sie haben bisher alle 3D-Druckrüstungen geknackt, tatsächlich. Okay. Selbst die vollgedruckten Resin-Rüstungen.
Das heißt, alle da draußen, die jetzt gerade gedacht haben, Mensch, ich hab doch da was, also lasst euch da nochmal beraten.
Da haben wir aber allerdings eben auch, wenn jemand zu uns kommt, haben wir da massiv Werkskenntnis, was solche Sachen angeht, da holen wir sehr, sehr gern die Leute ab und gibt es einige, die wirklich gute Tipps haben, was man machen muss, um es überlebbar zu machen.
Genau, also es ist nicht, du musst das schon fertig haben, sondern eine Zulassung zur Rolle hängt quasi auch mit dran, bist du dir darüber im Klaren, dass das einen Haufen Zeit und einen Haufen Geld fressen wird, was du spielen möchtest. Und wenn dann zum Beispiel derjenige sagt, ja, nee, also mehr als 100 Euro wollte ich nicht reinstecken, dann würde er wahrscheinlich von der zuständigen Spielerbetreuung, /SL, gesagt bekommen, dann solltest du dir vielleicht nochmal überlegen, ob du einfach einen normalen Söldner oder sowas spielen möchtest.
Wobei da dann natürlich auch die Einstiegshürde sehr viel kleiner ist, weil ich habe mal selber geguckt, mit dem Satz cooler Stiefel, einer Cargohose, einer alten Lederjacke, wo man dann den Reißverschluss raustrennt und dann noch irgendwie hier so ein technisches, so wie Greebly ransetzt, also etwas, was so nach Technologie aussieht, an die rechte Seite ranklebt. Ein paar Patches vielleicht und dann noch eine angemalte Nerf-Pistole als Waffendarstellung und schon hat man Charakter.
Okay. Also es geht einfach.
Ja.
Man kann's, also gerade für den Einstieg, es gibt einfache Möglichkeiten, aber es gibt auch natürlich dann die größeren die Hürden, die man sich dann selber offeriert, wenn man sagt, ich möchte irgendwie
wie beim Cosplay
mehr machen. Ja, ja. Okay.
Wie beim Cosplay, ne?
Wie beim Cosplay.
Du kannst deinen Jedi aus Baumwolle nähen, vollkommen legitim. Oder du kannst so verrückt sein und sagen, nö, ich nähe den aus Seide, so wie er in den Filmen ist. Beides völlig möglich.
Ist natürlich dann die Frage, ob man dann als Jedi über den Boden robben will mit einer Seidenrobe. Ja, das ist dann zu bedenken. Lasst uns noch einmal, bevor wir auf dieses Event, was jetzt das ein oder andere Mal schon angesprochen worden ist, lasst uns noch mal kurz auf den Verein schauen, Outer Rim e.V. Wir haben vorhin so das ein oder andere schon vernommen, was der Outer Rim e.V. ist. Vielleicht einfach noch mal, für was steht denn dieser Verein und seit wann gibt's den denn eigentlich schon?
Okay, also den Outer Rim e.V. gibt es tatsächlich seit 4 Jahren jetzt. Und eigentlich ist er entstanden, weil wir die Veranstaltung geerbt haben. Also es hat eigentlich eine andere Orga mal aufgezogen und die hat danach gesagt, sie mag nicht mehr. Und wir haben gesagt, aber wir mögen noch.
Okay.
Genau. Dann haben wir die geerbt. Und du hast in Deutschland einfach so ein paar Hürden. Du kannst nicht einfach irgendwas veranstalten, dafür von anderen Leuten Geld nehmen, ohne das irgendwo anzumelden, zu versichern und eventuell derartige Kontobewegungen auf deinem Konto auch dem Finanzamt zu erklären.
Willkommen in Deutschland.
Wir sind ja in Deutschland.
Verständlich, so, dass das ein Thema ist, ja.
So, also haben wir gesagt, wir gründen einen Verein gleich mit der Ansage, dass wir die Gemeinnützigkeit anstreben, hat tatsächlich absolut steuerrechtliche Belange. Du darfst als gemeinnütziger Verein keinen Gewinn machen. Deswegen ist das Finanzamt auch sehr viel netter zu dir.
Ja. Weniger, weil die dann weniger zu tun haben, weil sie sagen, okay, die haben eh keinen Gewinn.
Ja. Wir wissen alle, du willst keinen Ärger mit dem Finanzamt.
Ja,
das ist so
das
die oberste Regel in Deutschland, willst du nicht. Aber auch zum Beispiel, um deine Veranstaltung zu versichern, versuch mal als Privatmensch eine Veranstaltungsversicherung zu bekommen. Du zahlst dich dumm und dämlich. Als Verein viel einfacher. Also es hat in erster Linie hat es halt wirklich rechtliche und absichernde Gründe durch die Gemeinnützigkeit. Wir sind zum Beispiel auch ein kinderfreundliches Lab. Also Eltern dürfen ihre Kinder mitbringen. Versuchen wir natürlich auch sowas wie Förderung und zum Beispiel Sozialspiel, Sozialverhalten, Gruppenverhalten, aber halt auch das Heranführen zum Beispiel, das Imperium ist nicht nett, das Imperium ist ein faschistoides Regime. Die Auseinandersetzung damit und auch die Erklärung davor oder danach, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist, halt spielerisch zu erleben, da hast du natürlich als gemeinnütziger Verein auch so den Vorteil, dass du zum Beispiel durchaus Fördergelder beantragen kannst, ne, die du dann halt auch wieder in genau so etwas reinstecken kannst, in Aufklärungsarbeit und ne, okay. Weil als gemeinnütziger Verein hast du natürlich auch eine Verantwortung.
Und das Gelände, auf dem das stattfindet, ist ein Museum und mit denen arbeiten wir auch Hand in Hand in der Idee, dass wir dann sie unterstützen, teilweise auch bei ihnen bei Sachen helfen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch ein Teil dessen, weswegen wir uns gemeinnützig auch nennen können.
Wenn ich jetzt als Laie von Gemeinnützigkeit höre, dann habe ich immer wieder auch im Kopf irgendwie Spenden oder sowas in der Richtung. Ist das bei euch auch ein Thema oder fließt wirklich all das, was ihr, also ich meine, wir kommen da nochmal drauf zu sprechen, dass diese Veranstaltung natürlich im Endeffekt auch Geld kostet, die Teilnahme daran. Aber dieses Geld geht einmal in die, also in diese ganze Umsetzung, dass ihr es überhaupt machen könnt, dass ihr die Versicherungen habt, dass auch die Location irgendwie mitfinanziert ist. Aber bleibt da was über, was ihr dann spendet? Also gibt es da ein Spendenziel oder ist das wirklich, geht das 1:1 oder 0:0 auf?
Das geht relativ 0:0 auf. Ich muss jetzt niemanden erklären, wie teuer alles geworden ist.
Ich glaube nicht.
Es ist allgemein eine schwere Zeit für eingetragene Vereine. Wir haben tatsächlich, wir haben Fördermitglieder, die uns noch spenden. Aber wir selber spenden nicht, sondern stecken die Sachen in die Veranstaltung, stecken die Sachen in Aufklärungsarbeit.
Und wiederum in das Museum.
In das Museum und dass wir halt auch halt eher auf dieser Sozialspielschiene arbeiten. würden wir jetzt zum Beispiel mit dem Verein eine Veranstaltung besuchen, die Spenden sammelt, dann würden wir uns daran auch beteiligen, indem wir zum Beispiel was anbieten würden und dafür Spenden einnehmen und die dann wieder rüber, also rüberschaufeln für diesen Zweck. Aber sonst ist das tatsächlich eher ein Kreislauf, in dem das drin bleibt.
Das ist doch gut zu wissen auch, ja.
Und du musst bedenken, du hast ja nicht nur die Geländekosten und alles. Du hast als Verein laufende Kosten, ne?
Klar.
Du musst deine Versicherung bezahlen. Du musst die GEMA bezahlen, wenn du zum Beispiel Musik auf deiner Veranstaltung laufen hast. Du musst deinen Webspace bezahlen. Das läppert sich schon zusammen tatsächlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Gut, aber das sind ja auch Punkte, ich glaube, auch für jeden, der sich jetzt vielleicht auch überlegt hat, ach, das klingt ja total spannend, vielleicht mache ich das mal. Macht euch bitte im Vorfeld Gedanken, unterhaltet euch gerne mit Pio oder mit Dirk oder mit beiden, wenn es da um solche Themen geht. Vielleicht holt ihr euch da so ein bisschen den Input noch von Menschen, die es schon mal gemacht haben, weil es klingt ja doch mehr complicated es klingt weniger complicated, als es am Ende ist, ja, wenn man so sagt, ach, das ist hier eine Location, die kriege ich doch, oder, ja, aber da muss man doch an das eine oder andere mehr noch denken, also von daher alle da draußen, wenn ihr auf sowas Lust habt, vielleicht geht ihr mal als Gast dahin und damit komme ich nämlich auch zum nächsten großen Thema, und zwar Gaslin 7. Das ist nämlich das Lab-Event, weshalb wir uns jetzt eigentlich heute hier auch mit versammelt haben. Es geht um, und also unter anderem rund um das Thema Lab, auch um Gaslin 7. Das Event, das findet jetzt im November statt.
Richtig. Eine Besonderheit, die unserer Location geschuldet ist, ist, dass sie von Anfang März bis Ende Oktober Museumsbetrieb haben und wir da das Gelände leider nicht haben dürfen, weil das halt offen für Besucher ist. Und deswegen haben wir uns gesagt, gut, dann nehmen wir jeweils das erste Wochenende, wo sich dann vorher gut aufbauen lässt. Das ist in dem Fall das zweite Novemberwochenende dieses Jahr wegen dem Feiertag. Und machen es dann direkt dort.
Mhm. Was ist denn? Heißt es Gaslin 7 oder Gaslin 7?
Es ist Gaslin 7. Wir sind Gaslin im Deutschen 7. geblieben.
Okay.
Und Gaslin 7 ist ein wunderschön hässlicher Felsbrocken im Outer Rim. Irgendwo zwischen Tatooine und Ryloth, wo eigentlich keiner hinfliegt, wenn er nicht explizit dahin will. Was unter anderem daran liegt, dass dieses Sternensystem ein bisschen merkwürdig ist. Wir haben in diesem Sternensystem ganz viele widerliche Gravitationsanomalien, die den Spielhintergrund haben, dass niemand sagen kann, ja, ich komme jetzt mit meinem Interdiktor angeflogen und bombardiere euch.
Oder mit dem Sternzerstörer oder mit einem koreanischen Kreuzer oder sonst irgendwas.
Mit irgendwas Großem halt.
Genau. Ne? Also deswegen, Gaslin hat sich jetzt gerade gewandelt. Früher war es von den Hutten geleitet. Das haben tatsächlich die Spieler abgesägt.
Mhm.
Ja, okay. Wir haben jetzt eine freie Republik.
Okay.
Ja.
Mit all den Problemen, die das bringt.
Und Gaslin ist gerade dabei, sich zu einem Shadowport zu entwickeln. Und genau dort liegt halt auch das Hauptaugenmerk. Es ist ein kleiner Shadowport am Popo der Galaxis, wo du halt einfach Geschäfte machen kannst. Das Imperium hockt da auch noch rum, also diese Überreste.
Mhm.
Die haben da eine kleine Basis, das heißt, das Imperium kann auch bespielt werden. Die neue Republik ist auch zwischendrin mal da und guckt, aber so richtig interessieren tut sich eigentlich keiner für Gaslin. Selbst das Imperium möchte nicht, dass der Rest vom Imperium sich für Gaslin interessiert.
Die sitzen da und ne, solange der Arschloch in die Hose passt, wird keine Arbeit angefasst und alles ist bequem.
Also letztendlich pflegen wir dort einen hübschen kleinen Steingarten, was halt damit zu erklären ist, dass unser Spielgebiet ein ehemaliger Steinbruch beziehungsweise die Förderanlagen dieses Steinbruchs sind. Wir stehen dort auf Basaltgestein und deswegen ist es unser kleiner, liebevoller Steingarten, auch genannt Makrosand.
Makrosand, ja Mensch. Das
heißt, Spieler haben großartige Ideen.
Das heißt, also es klingt so ein bisschen wie eine, also es, ich habe gerade direkt an Nasha da denken müssen. So, da ist irgendwie, also nicht von der Optik, sondern eher so von dem, da ist halt so, dass
Nasha da auf Wish bestellt.
Von der Abgefucktheit, ja.
Genau,
verzeih mir das Wort, aber ja.
Ja, genau, so habe ich es mir nämlich gedacht, also so von Scum and Villainy, ja. wie Obi-Wan es nennt, was da rumfleucht. Okay, super spannend. Das Ganze, du hast es gerade gesagt, das ist in so einem Steinbruch, Steinpark oder in einem Museum ist es ja eigentlich ganz, ganz eigentlich. Ist das offiziell bekannt? Dürfen wir sagen, wo es stattfindet? Oder haben wir dann das Problem, dass da eventuell Leute hinfahren und gucken wollen?
Also die Leute können hinfahren und gucken, weil es ja ein Museum ist. Mhm. Nur halt nicht, während wir Veranstaltungen haben, dann ist
das
es eine geschlossene, genau, das ist eine geschlossene Gesellschaft. Und nebenbei, man kann nicht einfach auf ein Lab fahren und es sich angucken. Labs sind zuschauerfrei. Mhm. Man kann hinfahren und mitmachen. Wenn man halt die Klamotten hat und sich vorher anmeldet. Aber ansonsten, den Stöffelpark in Enspil im schönen Westerwald, den kann man sich anschauen gehen. Dirk hat eine ganz liebevolle Beschreibung, wie unser Gelände aussieht.
Es sieht aus, als hätte eine mittelalterliche Burg mit einem Industriegebiet Unzucht getrieben und das wäre dann die Liebe, Frucht ihrer Liebe gewesen worden.
Okay. Also
es ist eben alles gemauert eben mit diesen Steinen, aber es ist Industrie, aber es ist alte Industrie, hat einen ungeheuren Charme. Es ist teilweise ein bisschen eingestürzt, es ist teilweise ein bisschen verwittert, weil es eben der Museumsteil ist und das teilweise Sachen sind, die eben 100 Jahre und länger in Gebrauch waren. Tatsächlich weiter hinten, wo unser Gelände, wo wir spielen, aufhören, ist noch ein Steinbruch, da wird dann teilweise auch noch gesprengt.
Ah ja.
Und da wird auch teilweise noch gearbeitet. Aber das ist nicht unser Tanzkreis.
Also ihr springt genau. Da nicht. Schade.
Nee. Nein.
Das ist auch einer der Gründe, warum wir erst zu der Zeit spielen, weil da die Sprengungen nicht mehr stattfinden.
Okay.
Genau, weil dann darf dort keiner auf dem Gelände sein, aus sicherheitstechnischen Gründen.
Was natürlich Sinn ergibt, ja klar. Ja. Das Ganze findet statt, wir hatten ja gesagt, im November, 7. bis 9. Findet das Ganze statt. Wie viel Teilnehmer oder Teilnehmende erwartet ihr so? Gibt so aus den letzten Jahren eine Erfahrung?
Roundabout 140.
Oh, das ist ja eine Hausnummer. 140, das ist nicht wenig. Okay. Sind das immer Alteingesessene, die das schon immer machen? Oder habt ihr auch immer wieder frischen Zulauf mit neuen Spielenden?
Wir haben immer Zulauf auch von neuen Spielern. Manche kommen tatsächlich von anderen Lab-Genres rüber. Wir haben aber tatsächlich auch Leute, die aus dem Cosplay schon rübergeschwappt sind.
Ach ja.
Ja, also das geht halt schon. Ne? Manchmal muss man Leuten erklären, dass sie leider keinen imperialen Offizier spielen können, weil das halt auch eine Casting-Rolle ist. Mhm. Aber
gibt's da Stress? Manchmal? Unverständnis für solche Sachen? Oder wird das angenommen dann auch ohne Probleme?
Also normalerweise wird es angenommen, nachdem man das halt erklärt hat, weil wir zum Beispiel bei uns die Regelung haben, der höchste Rang, der bei uns gespielt wird, ist überhaupt ein Captain. Mhm, es gibt nichts Höheres.
Ja.
Und der Captain ist tatsächlich auch die Spielleitung des Imperiums. Das heißt, was ein Spieler, den höchsten Rang, den ein Spieler erreichen kann, wäre demnach ein Leutnant, glaube ich, der kommt runter. Mhm. Ja. Deswegen, wir versuchen das alles relativ low zu halten. Also eigentlich spielen wir auf einem Niveau von Star Wars Outlaws. Relativ normalos, relativ weit unten. Mhm. Ja, es gibt auch keine almighty Fingerschnipp-Machtcharaktere, sondern der Fokus ist eher auf Philosophie, der Austausch. Wie siehst du die Macht? Ne? Das Beschäftigen damit, warum der Jedi-Orden untergegangen ist. Ich glaube, eine der ersten Unterhaltungen, die mein Charakter mit Dirks Charakter hatte, war halt, ja, ihr seid untergegangen, weil ihr arrogant wart. Das war eure Hybris.
Und mein Charakter sagte, ja, stimmt.
Mist.
Der hat 30 Jahre lang darüber nachgedacht, warum das alles schiefgegangen ist.
Gibt's denn, also ich meine, wir haben ja die Zeit, haben ja festgestellt, also so 9 Jahre nach Yavin, gibt es denn einen festen Plot, der hier gespielt wird, oder ist das viel individuell, weil 140 Leute irgendwie in einen Plot zu bekommen, stelle ich mir doch vor. Ja und ja, okay.
Ja und ja.
What does that mean?
Wir haben einen Metaplot, also wir haben eben diese Sache, die sich ergibt mit den Hutten. Das heißt, dass wir auch wieder anfangen, die Umwelt zu simulieren. Was machen denn jetzt die Hutten? Was passiert denn da? Was macht das Imperium? Was machen die irgendwelche imperialen Warlords irgendwo anders? Und was schwappt davon auf Gaslin zurück? Ne? Wir tun Dinge und das kann eben Feedback geben. Und das geht eben auf Feedback, was über die Spieler hinausgeht. Auf der anderen Seite sind wir ein Sandbox-System. Das heißt, du kannst als Spieler Plot-Ideen einreichen und wir unterstützen Spielangebote und wir unterstützen die in der Umsetzung.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, wir hatten ja gerade festgestellt, so das Imperium ist zwar schon vertreten, Restimperiale, aber Neue Republik relativ wenig, aber ich käme jetzt als republikanischer, Soldat oder Lieutenant oder was weiß ich, was möglich wäre, komme ich hin und sage hier, das ist der Grund, warum ich da bin, kann man das irgendwie mit einbauen oder das ist eine Idee, weil ich gerade irgendwie Company suche, um irgendwas zu, irgendwie jemanden zu jagen oder sowas.
Ja, hatten wir auch durchaus schon, dass tatsächlich Leute aus der Neuen Republik mal gucken gekommen sind, weil sie gehört haben, dass da noch Imperium rumhockt. Und gesagt haben, nee, das geht so nicht. Wir hatten auch tatsächlich schon Anschläge auf das Imperium und so.
Okay.
Also da ist ganz, ganz viel möglich. Dass, genauso wie es zum Beispiel möglich ist, dass ein Spieler sagt, ich habe eine große medizinische Lieferung für euch, aber dann stellt sich raus, dass das verdorben ist oder dass das Imperium dann feststellt, Entschuldigung, da ist unser Siegel drauf, hallo. und dann generiert das auch wieder Spiel. Also tatsächlich, die Förmchen, die wir als Spielgeber, Spielleiter da reinschmeißen, sind ein Spielangebot. Es gibt Spielangebote, da kann man dran vorbeigehen und sagen, ich ignoriere die. Ein Spielangebot wie wir treten die Hutten von diesem Planetoiden, bleibt halt nicht unbeantwortet. Also natürlich, die Taten haben Konsequenzen und wir versuchen tatsächlich sehr, sehr konsequent zu sein. Ne? Also wenn unsere Spieler auf uns zukommen und sagen, okay, pass auf, ich möchte versuchen, das rauszufinden, ich möchte versuchen, das abzuwenden, quasi in dieser sogenannten Metaphase, die du ja zwischen den Veranstaltungen hast, dann versuchen wir als Spielleitung auch darauf einzugehen und demjenigen quasi auch mit Informationen zu versorgen, die er wieder mit in den Sandkasten nehmen kann, mit dem die weiterspielen können.
Aber wir fangen dann eben auch an, wie zum Beispiel bei der letzten Veranstaltung, dann brannte dann der eine Förderturm und ein großes Huttenbanner wurde enthüllt. Als
Das war dann die Antwort auf etwas, was davor wahrscheinlich
passiert. Und in der Kantina kam plötzlich eine Ansage auf Huttisch. Mit einem Droiden, der es übersetzt hat.
Wir haben tatsächlich ein Radio. Ja, also wir haben eine Spielleitung, die tatsächlich das Projekt in die Hand genommen hat. Wir haben ein komplettes In-Type-Radio.
Mit Interviews.
Teilweise mit Live-Sendungen.
Okay, das klingt in der Tat spannend. Also und das muss man auch erstmal stemmen.
Und wir haben, ich hatte ja eben das gesagt, dass wir eine IT haben. Wir haben ein dezidiertes HoloNet. Das heißt, wir haben Anzeigen, die du schalten kannst. Wir haben auch noch eine Sache gemacht, wenn du dann jetzt rausgehst, wenn du jetzt gewisse Talente hast, wie zum Beispiel, ich kenne mich mit Pflanzen aus. Ich bin Arzt. Ich bin Machtnutzer und kenne mich mit der lichten Seite oder der dunklen Seite aus oder irgendwas. Oder
ich bin Techniker.
Wie stellst du das dar? Ganz einfach. Wenn es da Punkte gibt, wo du diese Fähigkeiten ansetzen kannst, haben wir da einen QR-Code hingehängt. Und dann gehst du mit deinem Handy hin, scannst den QR-Code und kriegst Informationen. Und dann sagst du, diese Pflanze hier, der normale Mensch sagt, das ist eine blaue Pflanze, riecht gut.
Mhm.
Der Biologe sagt, das ist die, die heißt so und so und kann so und so benutzt werden. Und der Mediziner sagt, die kann man auch noch dazu benutzen, um Übelkeit zu heilen.
Okay.
Und genauso mit technischen Sachen. Hier kannst du an dieser technischen Einheit, die muss repariert werden, dazu brauchst du wahrscheinlich das und das.
Genau, also wir hatten letztes Jahr einen Plot, ich hole ganz kurz auf. Mhm. Wir haben ja vorhin erzählt, dass Charaktere eingereicht werden müssen und abgenommen werden. Das läuft bei uns auch alles im Hintergrund dieses Holonetz ab. Sobald dein also du legst deinen Charakter als Spieler an und hast halt zum Beispiel auch dort die Auswahl, mein Charakter ist pflanzenkundig. Und dann klickst du es halt einfach an und dann bist du pflanzenkundig. Das heißt, du bekommst mehr Informationen, wenn du einen Pflanzen-QR-Code scannst.
Mhm.
Natürlich, wir achten bei der Abnahme einfach darauf, dass die ausgewählten Fähigkeiten zur Geschichte des Charakters passen. Und einige Fähigkeiten gestehen wir auch nicht jedem zu. Wie halt zum Beispiel Jedi-Sith-Wissen, das geben wir nicht an jeden raus. Ein Projekt für dieses Jahr ist tatsächlich, dass wir jetzt anfangen, in die QR-Codes zu integrieren, dass du slicen kannst.
Ah, okay.
Also tatsächlich so ein bisschen nach dem Vorbild von Outlaws. Also wir wissen noch nicht, ob es exakt so ein Spiel wird. Aber wenn du was slicen willst, dann wirst du was dafür tun müssen. Du kannst natürlich auch eventuell zurückverfolgt werden. Du kannst eventuell unterbrochen werden dabei. Aber du kannst versuchen, an solche Informationen zu kommen. Und wir haben da, wie gesagt, eine Spielleitung, die da ganz groß und ganz firm darin ist, dieses gesamte Holonet zu programmieren. Wir haben ein komplettes digitales Bankensystem mit Credits, dass du überweisen kannst und so.
Mhm.
Okay. Wir geben
du hast ein
halt,
Giralsystem, digitales Giralsystem.
Die Kopfgeldjäger können Kopfgeldziele im Holonet quasi benennen. Und du kannst dich zum Beispiel auf diese Aufträge hin bewerben.
Okay, das ist ja richtig, auch weitläufig. Also das, da merkt man, wie viel auch Liebe zum Detail da ja auch drin steckt. Also das ist natürlich schon mega spannend. Aber jetzt habe ich eine Frage, weil das habe ich gehört von Mittelalter- oder Fantasy-Labs. Das macht natürlich Sinn, dass es da nicht funktioniert. Aber jetzt hast du gerade gesagt, Dirk, dann gehst du da mit deinem Handy hin und scannst diesen Barcode ein.
Mhm.
Ist das denn erlaubt? Also bei Mittelalter oder bei Fantasy ist natürlich so, hey, ich habe dieses technische Gerät hier, das macht ja keinen Sinn. Bei Star Wars verstehe ich, dass es generell schon Sinn macht, aber muss das dann eine extra Hülle haben, dass es halt in diese Immersion gut mit reinpasst? Oder kann ich jetzt wirklich einfach, ich habe es einfach am Mann? Ja,
oder wir haben an sich mehr oder minder drei Geschmacksrichtungen. Es gibt die Leute, die sich wirklich wie in den Filmen oder in den Serien so eine Hülle machen, dass das Ding so ein mächtiges Datapad ist.
Mhm.
Es gibt welche, die haben das Ding am Unterarm dran, in so einer Halterung. Und es gibt auch heutzutage für einen Zehner relativ gute Plastikhüllen, die recht technisch aussehen. Die kannst du dann notfalls nochmal mit weißer Farbe so ein bisschen brushen, dass sie abgenutzt aussehen. Und dann sagt auch keiner was dagegen.
Okay.
Und ganz ehrlich, es sagt auch keiner was dagegen, wenn du ein Handy mit einer ganz normalen Plastikhülle rausholst.
Okay.
Wenn es jetzt nicht gerade die quietschrosa Hello Kitty-Hülle ist. Also,
oder SpongeBob auf der Seite.
Ja, also ne, dein Handy sollte sich optisch, soweit du es vermagst, ins optische Bild einfügen.
Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, deshalb die Frage, also, weil wie gesagt, ich kenne es von anderen Veranstaltungen, so vom Hörensagen, da wird es dann so, da gibt es ja so teilweise sogar welche, wo die dann am Anfang abgegeben werden müssen, dass man sie nur abends dann quasi irgendwie, wenn der Tag mehr oder minder rum ist, dass man sich dann wieder an die Hand nehmen darf. Von daher spannend zu wissen. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn, wenn die Leute dann mitten irgendwo da rumstehen und sagen, hallo, ja, Schatz, ich bin hier gerade auf dem Lab, da kann ich gerade nicht. Das funktioniert, das ist, glaube ich, das nimmt die Immersion, das verstehe ich schon.
Aber sie können zum Beispiel Kopfverbindung haben.
Untereinander, ja klar, ja, das ist stark, ja, coole Idee.
Ja, also wir haben tatsächlich die Zulassung, also die Leute dürfen PMR-Funken verwenden.
Mhm. Was heißt PMR?
Das sind die ganz, ganz normalen Walkie-Talkies, die du zu kaufen bekommst, die natürlich innerhalb des gesetzlichen Rahmens von Deutschland.
Ja.
Wieder gesetzlicher Rahmen.
Wieder das Thema.
liegt, kannst du das halt benutzen. Es gibt halt Kanäle, die wir dafür speziell freigeben. Es gibt Kanäle, die wir als Spielleitung blocken. Einmal für uns, einmal zum Beispiel für den Sanitäter. Ja, wir haben Sanitäter direkt vor Ort.
Was wichtig ist, klar.
Ja. Aber es gibt zum Beispiel einen Kanal, der halt dediziert zum Beispiel fürs Imperium gesperrt ist, weil die haben alle Funkkommunikation.
Ja.
Ne? Wenn die Kanäle voll sind, müssen wir halt dann auch sagen,
dann kannst du halt nicht mehr rein.
Dann müsst ihr euch halt auch anderweitig noch arrangieren. Und dann gibt es tatsächlich Raumschiff-Crews, die sich einen WhatsApp-Channel gemacht haben.
Oder Telegram oder...
Ja.
Also irgendein Messaging-Dienst halt, ja. Okay.
Genau.
Spannend. Jetzt ist das ja für mich an vielen Ecken und Enden Neuland. Ja, wenn ich das so höre, also ich kenne das zwar so generell, aber was ist denn für mich als jemand, der jetzt sagen würde, hey, ich interessiere mich jetzt dafür, ich würde da gerne mitmachen, was muss ich denn mitbringen? Was ist denn meine Grundvoraussetzung? Also ich meine, gehen wir mal davon aus, ich habe noch nie Lab, ich habe noch nie Pen and Paper gespielt. Jemand nimmt mich mit, weil Person X sagt, hey, guck mal, das ist total cool, da geht's um Star Wars, da kannst du mitspielen, kannst du mal eine Rolle spielen. Brauche ich ein fertiges Kostüm? Also wir haben ja vorhin festgestellt, es ist ja schon irgendwie, es muss ja irgendwie mit reinpassen. Muss ich mir das selbst mitbringen oder kann ich das auch gestellt bekommen in irgendeiner Form, geliehen? I don't know. Und macht es Sinn, wenn ich Erfahrung habe? Oder nehmt ihr auch wirklich komplette Anfänger mit auf?
Wir nehmen auch komplette Anfänger. Also der erste Schritt, wenn du sagst, hey, ich würde gerne auf eure Veranstaltung kommen, ich habe davon gehört, ist, hier ist unser Discord, komm hin, lies dir einmal bitte die Serverregeln durch, passt deinen Namen entsprechend der Serverregeln an. Weißt du schon, was du spielen willst? Wenn ja, weisen wir halt schon einer Gruppe zu, Imperium, Republik, Schmuggler. Die haben halt alle auf dem Server ihre eigenen Bereiche nochmal, in denen sie sich austoben dürfen. Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe keine Ahnung, bitte nehmt mich an die Hand, dann wird sich einer der Spielerbetreuer dieser Person annehmen, wird dann auch sehr wahrscheinlich der Person sagen, hey, wenn du das erste Mal da bist und mal reinschnuppern willst, mach dir nicht gleich so einen riesigen Aufwand und bau einen Droiden.
Okay, ja, macht Sinn.
Also tatsächlich eine einfache Star Wars Klamotte, 100 Euro.
Ja, wir haben es ja vorhin gesagt, Dirk sagt es ja irgendwie, die Stiefel, die Cargo-Hose, irgendwie dann eine Jacke, wo es ein bisschen was drauf genäht ist mit Patches und sonstiges, das reicht ja in der Regel schon.
Du wirst im Second-Tent-Laden sehr, sehr sicher fündig.
Okay.
Und du hast die Macht von der Masse von den Leuten, die da sind, dann wirst du da die Frage rein, hat jemand Tipps? Und dann wirst du totgeschmissen.
Ja.
Okay. Finde ich jetzt aber ganz gut, weil jetzt habe ich ein Kostüm. Jetzt würde ich ja gern aber auch wissen, wie erstelle ich mir denn jetzt meinen restlichen Charakter? Weil ich kenne das, wie gesagt, auch wieder aus dem Rollenspiel. Mhm. Ich habe dann so meine Werte wie Stärke, Geschicklichkeit, Weisheit, Intelligenz und sowas. Ich laufe ja jetzt nicht mit einem ständig mit irgendwie einem Handout rum und sage, also ich bin ziemlich schlau. Das sollte ich natürlich wissen, das ist klar. Aber gibt es bei dieser Erstellung eines Lab-Charakters auch solche Regeln? Oder sagt man, also gar nicht?
Hauptsächlich brauchst du eine Story.
Genau, also du kannst, was du darstellen kannst. Wenn du einen Techniker spielen möchtest, wäre es von Vorteil, wenn du ein bisschen zum Beispiel 3D-gedrucktes Werkzeug dir besorgst, aber auch, dass du die Leute im Spiel so ein bisschen technobabeln kannst. Der Fluxkompensator! Ne, also die darstellende Sache, das muss jetzt, niemand muss das technische Handbuch des Millennium Falcon lesen und auswendig lernen. Du musst einfach nur sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Ich dachte, dass das kommt. Ja, das Bluffen. Ja, genau.
Ja.
Okay. Also es ist schon wirklich, was der Name auch sagt, Live-Action-Roleplay. Es ist halt wirklich einfach ein Rollenspiel. Man übernimmt diese Rolle auf die man Bock hat. Und wenn man Ahnung mitbringt, ja, wie du es jetzt gerade sagst, Pio, ich möchte den Techniker machen, ich habe natürlich so ein bisschen Grundwissen, kann man das halt privates Wissen natürlich auch mitnehmen. Wenn man Dinge einfach technisch versteht, macht es natürlich viel mehr Sinn. Ich weiß nicht, machst du auch Klamotte in deiner Rolle? Weil du bist ja da, du kannst das ja auch. Also machst du irgendwie im Design oder sowas in der Richtung mit deiner Rolle?
Also du kannst die Datumir-Hexe gerne fragen, ob sie dir ein paar schöne Bänder anlegt.
Okay. Wir haben eine Datumir-Hexe. Ja, gut. Ich meine, ich wusste das, aber das ist ja für die da draußen, die jetzt zuhören, ist es vielleicht trotzdem noch spannend. Weil klar kann man sich natürlich auch so ein bisschen an sich selber orientieren, aber ich glaube, dass das Schöne am Rollenspiel, ob das jetzt Live-Action oder auch am Tisch ist, ist ja, dass man halt in eine Rolle schlüpft, die man vielleicht so noch nicht gespielt hat oder die so weit weg ist vom eigenen Leben, dass man sich mal neu irgendwie zufinden kann. Sowas finde ich immer spannend.
Ja, das ist spannend. Wir raten aber tatsächlich Leuten, die ganz neu ins Lab kommen, nimm dir eine Sache, also orientier dich an dem, was du kannst, an dem, was du bist, und dann nimm dir eine Sache, wo du sagst, da möchte ich ausbrechen.
Mhm.
Also nicht gleich zu viel, weil letztendlich jeder unserer Charaktere ist immer noch irgendwo ein Teil wir selbst.
Mhm.
Sondern nimm dir eine Facette raus, wie zum Beispiel, ich möchte mit diesem Charakter Konflikte spielen, ich möchte anecken.
Mhm.
Also ich lege meinen Fokus jetzt auf, ich bin eigentlich ein total verträglicher, ruhiger Mensch und jetzt bin ich ein Korellianer, der, wenn du ihm seinen Becher mit Kaffee wegnimmst, anfängt ganz hart durch die Gegend zu pöbeln.
Mhm. Ne? Du bist halt jemand, der nicht mehr so People-Pleaser ist, sondern eher dann haut drauf. Ja.
Genau. Und auch dafür ist halt Lab tatsächlich da. Wir sagen scherzhaft, das Lab ist dafür da, dass die Profilneurose mal spazieren gehen kann. Die Kunst ist es zu wissen, dass die Profilneurose spazieren geht.
Ja, verstehe ich. wie ist das denn so, wie tief taucht man denn, also oder man, das ist ja auch bei jedem unterschiedlich und wir haben ja gerade festgestellt, das kann ja auch jeder auch dadurch, dass er sich vielleicht was Neues raussucht oder vielleicht auch im Zweifel nicht, wie tief taucht man denn in so eine Rolle ein? Ja, ist das wirklich etwas, wo ihr dann vielleicht auch sagt, Mensch, da bin ich schon so tief eingetaucht, da kam ich irgendwie einen Tag später raus und oder zwei Tage später und es ging gar nicht. Ich war anders.
Es kommt immer auch drauf an, auf den Kontext, was du spielst und was du spielen magst, wie sehr du dich da auch reingeben magst. Das ist nicht etwas, was jedem sofort liegt. Ich habe bei anderen Veranstaltungen habe ich zum Ende da gesessen und habe schreiend mit Tränen in den Augen da gesessen, weil ich wusste, dass mein Sohn an genau solche Bestie werden wird wie ich. Und dann war das Spielende und da haben wir uns lachend in den Arm gelegen, ne? Was Pio vorhin auch erzählte, mit diesen, die Emotionen sind schon echt.
Ja, genau. Ja,
und dementsprechend, wenn man sich dann auch darauf einlässt und auch Situationen hat, wo man sehr tief in traurige Sachen geht oder auch teilweise eben, was wir sagten, dass wir sehr viel versuchen, auch das von der theoretischen Seite der Macht anzugehen, reinzugehen. Was bedeutet das? Was heißt es, Balance in der dunklen Seite, in der lichten Seite? Was heißt es, das zu benutzen? Was heißt dieses, Jedis haben keine Bindungen? Und diese ganze Sache aufzudröseln, was das bedeutet, was da vielleicht falsch interpretiert wurde damals, was auch zum Untergang und so weiter. Da kann man auch Tiefen haben. Man kann Tiefen haben, indem man sich einfach prügelt. Und nicht wirklich, aber dass man dann eben da Action hat. Wir haben Tiefen, indem wir teilweise Situationen haben, wo man durch eine alte Werkshalle geht und dann wird man plötzlich von irgendwelchen Viechern von der Seite angesprungen.
Okay.
Also wir bieten einige Emotionen, bieten wir schon mit. Wie weit du dich darin frei eingeben willst, das hängt von dir ab, von deinem Setting selbst, von deiner Bereitschaft selbst. Und das kann man auch keinem vorschreiben, was dann gutes Spiel ist oder schlechtes Spiel. Das ist einfach deine Veranlagung auch.
Klar.
Ich wollte gerade sagen, wenn du neu bist und beschließt, ich setze mich jetzt hier in die Kantine und ich bleibe hier einfach sitzen und ich gucke mir das erstmal an und dann ist das okay.
Ja, ja.
Und wenn du dann rausgehst und sagst, okay, jetzt will ich was erleben, dann ist das auch okay. Und wenn wir Spieler haben, die zum Beispiel halt wieder zu uns als Spielleitung kommen und sagen, du, mir ist langweilig, aber irgendwie finde ich nicht den Anschluss. Dann ist tatsächlich auch der Punkt, wo wir als Spielleiter sagen, geh doch mal da und da hin und sprech doch mal mit den und den eventuell. Vielleicht ist das was für dich.
Bring mal dieses Päckchen an den und den.
Man ist plötzlich Questgeber geworden und schickt dann sein Helden quasi auf die Reise. Ja, aber das ist ja auch wichtig. Also ich glaube, das ist ja auch gerade für Neulinge, die dann vielleicht einfach auch unsicher sind, da muss man auch an die Hand nehmen und denen dann auch die Möglichkeit geben zu sagen, hey, guck mal, das könnte jetzt der richtige Weg sein.
Genau, also wir bieten auch tatsächlich gerade für Neuspieler schon im Vorfeld der Veranstaltung, normalerweise fangen wir so Mitte August damit an, auch abendliche Calls auf Discord zu machen. Leute, die Fragen haben, die eine Rückmeldung brauchen, die kommen dann einfach rein und können sich Hilfe holen, können sich Feedback holen oder können halt auch schon mal andere Spieler oder sowas kennenlernen und sich vielleicht so, ja, ich weiß nicht, ob ich so ganz alleine möchte. Eine Gruppe wäre eigentlich ganz schön, aber ich kenne euch ja alle noch nicht.
Ja.
Weil zum Beispiel einen Lab-Bekannten von mir, den habe ich tatsächlich an einen guten Freund vom Dirk verfüttert, wenn man es so will. Der stand nämlich da und meinte, ich habe keine Ahnung, ich bin alleine. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich habe eine Idee für dich. Schups, der ist glücklich.
Ja, ist doch schön. Ja gut, aber das ist ja auch, glaube ich, dafür ist man ja dann auch irgendwie in der Orga mit drin, um auch genau solche Themen ja dann auch irgendwo auch gut wahrnehmen zu können und da vielleicht auch reagieren zu können.
Natürlich, wir sind natürlich nicht da, wir haben halt beschlossen, dass wir auch spielen wollen.
Na klar.
Weil tatsächlich, wir waren alle mehr oder minder Spieler, bevor wir in die Orga-Rolle gekommen sind. Und haben uns dafür entschieden, dass wir das beibehalten. Natürlich nehmen wir unsere Charaktere, wenn wir Spielleitung sind, zurück.
Mhm.
Ja, also wir stecken unser Heldentum zurück.
Ja.
Wir werden Festgeber.
Genau.
Ja, klar. Ja.
Aber das ist halt genau dieses, wenn zum Beispiel ein Spielangebot eingereicht wurde, dann sorgen wir dafür, dass das auch teilweise ins Spiel kommt, wenn das einen Anschubser braucht.
Ja, ja. Wie ist das denn, ist mir in meiner Karriere als Rollenspieler das ein oder andere Mal passiert, unglückliche Szene, mein Charakter ist gestorben. Ja, das ist im Spiel draufgegangen. Ist natürlich doof, ja, aber wie funktioniert das im Live-Action-Rollenspiel? Also Person X hat sich gerade mit der falschen Person angelegt, wird nicht nur vermöbelt, sondern, keine Ahnung, fällt noch ungünstig, bricht sich den Schädel und ist tot. Jetzt mal ganz überspitzt gesagt in der Rolle gesprochen. Geht diese Person dann danach nach Hause? Sagt man dann tschüss, schön war's? Oder wie macht man das? Oder passiert das überhaupt?
Sagen wir mal so, willst du dir den Schädel brechen? Weil wir sind hier nicht, nein, wir okay, sind hier nicht bei einem Punktesystem. Es gibt ja auch tatsächlich wirklich Systeme, da zählst du, er hat mich zweimal getroffen mit einem Zweihänder, das heißt, ich habe 4 Punkte weniger, ich hatte noch 3, damit bin ich erstmal tot.
Ja.
Wenn ich jetzt nicht, jetzt liege ich erstmal da und verblute und wenn sie mich in einer halben Stunde nicht abgeholt haben und verarztet haben, dann bin ich tot. Ne? Mhm. Solche Systeme gibt es mit diesen Regeln.
Genau.
Wir sind in einem System, wenn du sagst, ich habe jetzt dermaßen mit dem Lichtschwert welche verbrämt gekriegt, das wäre absolut unrealistisch, wenn ich jetzt noch lebe, gut, dann sterbe ich halt. Oder ich hatte so viel intensives Spiel jetzt, wenn der Charakter jetzt stirbt, macht das bei den allen anderen so einen emotionalen Einschlag, das wäre schon alleine vom Storytelling her großartig.
Ja.
Oder ich habe den Charakter jetzt an sich zu Ende gespielt, jetzt kann er auch sterben. Dann kann der Charakter sterben. Und dann setzt du dich erstmal hin, und überlegst erstmal, atmest durch, setzt die Emotionen sacken und dann guckst du, wie viel Zeit haben wir heute noch? Wer ist denn da? Habe ich selber noch Klamotten? Kann ich noch was anderes spielen? Will ich jetzt noch mal was anderes spielen? Oder gucke ich zu? Freise ich ab? Aber wir würden als Orga auf jeden Fall unterstützen, wenn du dann sagst, so, jetzt habe ich das gemacht. Kann ich mal irgendwie als zweiter Hilfsschütze 13 bei euch bei dem Imperialen noch für den Rest der Con mitlaufen? Mhm. Habt ihr noch einen Helm für mich, so ungefähr? Oder kann ich da und dahin oder kann ich einfach hinter der Theke heute noch arbeiten als Hilfskellner?
Ja.
Oder was du auch immer machen willst, was Neues anfangen. Wir unterstützen, soweit es geht, dabei gerne. Und wie gesagt, da laufen dann 140 Leute rum. Da kriegt man vielleicht auch noch ein bisschen Klamotte zusammengesammelt, wenn man nicht selber noch irgendwie eine Zweiklamotte aus Zufall in der Kiste hat.
Macht man das als erfahrener Lab-Spieler, dass man sich eine extra Klamotte mitnimmt? Also macht ihr das?
Als SL mache ich es nicht, einfach weil ich tatsächlich darauf setze, dass tatsächlich Spieler haben eine unglaublich hohe Hürde, wenn es darum geht, einen Spielleitercharakter abzustechen. Und ich muss gestehen, ich würde meinen Charakter einfach, weil ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Das wäre erst, nachdem wir die letzte Veranstaltung unserer Schwester-Orga besucht haben, würde ich diesen Charakter tatsächlich. Sie kann schwer verletzt sein. Ich nehme sie. Es kann sein, dass sie so schwer verletzt ist, dass ich sie aus dem Spiel nehme, ja, dass sie abtransportiert wird ins Hospital, dass sie an Maschinen hängt oder auch, dass vielleicht Dirks Charakter sie mit der Macht geheilt hat und sie jetzt in einem Heilschlaf liegt. Weil wir haben die Regel, kein Machtnutzer stellt jemanden sofort wieder auf die Beine.
Mhm.
Wir lassen dieses Spiel den Medics. Wenn die Medics merken, sie kommen an ihre Grenzen, helfen wir, aber wir müssen angefragt werden.
Okay. Wenn wir da stehen und Mullo Mullo machen gegenüber den Kerlen, die da mit zwei Koffern angelatscht kommen, anfangen die Infusionsschläuche ranzuhängen und Verbände und irgendwelche Bacta-Ampullen in dich reinzudrücken, das sollen gefälligst die Leute machen, die sich da wirklich dermaßen den Aufwand aufreißen.
Hm. Genau.
Also dem soll auch das Spiel behören.
Genau, also dieses Jahr werde ich tatsächlich einen Zweitcharakter mit dabei haben, was allerdings auch so ein bisschen einem Spielangebot und einer Geschichte erzählen mit geschuldet ist. Dirk wird eventuell zwischenzeitlich auch mal den Charakter wechseln, um einen Spielerwunsch zu erfüllen.
Mhm.
Also das geht hin und wieder schon, dass sowas halt passiert. Aber normalerweise, ich habe relativ automatisch in meiner Klamotte, weil dieser Charakter mittlerweile, glaube ich, auch mehr als drei Garnituren besitzt, die er anziehen könnte, auch durchaus die Möglichkeit, dass sollte sie aus dem Spiel genommen werden, was anderes zu improvisieren aus meinen eigenen Klamotten, dann eventuell noch irgendwie einen Schal von jemand anderen und dann geht das.
Okay, also man hat schon immer wieder die Möglichkeit, auch irgendwie mit neu einzusteigen, falls es wirklich passieren sollte. Aber Dirk, du hast es ja gerade gesagt, will man das so, wie es dann, ich sag mal, die klassische Küchentischregel sagen würde, will man so draufgehen oder sagt man, nee, macht jetzt ja gar keinen Sinn. Ich hab eins gegen den Kopf bekommen, aber ich bin ja nicht irgendwie mit der Schläfe direkt in einen Stein reingefallen, der mich dann aus dem Leben genommen hat. Also ich finde es sehr, sehr spannend. Bringt mich aber auch zu einem anderen Punkt, weil das ist für mich auch immer, und ich glaube, ich bin auch zu sehr Pen-and-Paper-Rollenspieler, weil ich immer wieder auf so eine ähnliche Fragestellung zurückkomme. Wie funktioniert das denn mit den Waffen? Also dann stehe ich da und sage, ich habe hier meinen E11-Blaster, weil ich ja ein toller Sturmtruppler eigentlich bin oder keine Ahnung, ich habe mir den irgendwo gerippt, wie auch immer, oder ich habe mein Lichtschwert, ich habe die Macht, und jetzt kommt es zu einer Kampfsituation. Jetzt sage ich, ey, ich schieße jetzt drei Salven ab und der Nächste sagt, aber dann gehe ich zwei Schritte nach links, dann bin ich ausgewichen, dann sage ich, dann schieße ich weiter und weiter. Also wie funktioniert so das Kampfsystem mit den Waffen in so einem Lab?
Vollkontakt.
Du schießt mit einer Nerfgun, die dann aussieht wie ein E11 oder wie was anderes.
Mhm.
Blaster gibt es ja genug in einem Universum, wo Milliarden von Lebewesen sind. Du schießt Pfeile ab und wenn du getroffen wirst,
okay,
ist es wieder, du kannst, was du darstellen kannst. Du interpretierst den Treffer für dich. Ne? Du fällst um. Manche sagen auch, wir müssen sie jetzt stunnen. Und dann schießen sie und dann weißt du, aha, der schießt Stunwaffen, dann falle ich einfach um und dann bin ich aber noch am Leben.
Ja.
Dann gibt es die klassischen Labwaffen. Das sind eben Fiberglasstangen mit geschäumtem mit Schaumstoff drumherum in irgendeiner Form, die es dann eben als Schwerter, als Dolche, als Messer gibt. Und dann haben wir eben Lichtschwerter. Die Lichtschwerter sind eben, wie man sie auch von den Conventions kennt, die üblichen Darstellungslichtschwerter. Wobei wir eben hauptsächlich die RGBs und die nicht die Neopixel nehmen, weil die RGBs einfach stabiler sind.
Klar.
Und haben da dann auch noch eine Hülle weißen Schaumstoff drüber, damit man, wenn man jemanden trifft, nicht sofort die Platzwunde hat. Und dementsprechend, es gibt eben aber auch bei den 140 Leuten, die da waren letztes Jahr, gab es fünf Lichtschwerter?
Vier oder fünf,
ja. Vier oder fünf Lichtschwerter nur.
Überschaubar viel, ja.
Und die Leute wissen dann aber auch damit umzugehen und es gibt kaum Kämpfe damit.
Okay. Es ist ja auch trotzdem wahrscheinlich so eine Zeit, die Jedi sind ja noch gar nicht so wieder erstarkt. Also ich meine, Luke baut ja seine Akademie gerade erst wieder auf. Also das würde ja dann schon Sinn ergeben, dass die sich vielleicht trotzdem etwas verdeckt halten.
Das ist bei uns im Laufe der Geschichte der letzten Jahre mittlerweile tatsächlich nicht mehr so. Die Machtnutzer verstecken sich bei uns eher weniger. Mhm. Wir haben aber auch dafür tatsächlich einen Hintergrund und sagen wir es mal so, wir haben Agreements zu gewissen Leuten, die, wie hast du es vorhin ausgedrückt, Dirk, die, wenn sie sitzen, sitzen sie bis...
Solange der Arsch noch in die Hose passt, wird keine Arbeit angefasst, das meinst du.
Genau, ne? Also tatsächlich, natürlich die Imperialen haben das mitbekommen, aber halt die Imperialen, die jetzt quasi da sind, haben über die Zeit hinweg entschieden, dass sie das erst einmal ignorieren möchten. Weil wenn man das meldet, nee, dann kommen hier Leute und ich muss Dinge erklären und nee, lass mal.
Das macht Papierkram.
Ja.
Yeah. Sind wir dann nicht auch wieder bei der deutschen Bürokratie?
Papierkram. Das Imperium hat Bürokratiespiel im Angebot noch und nöcher, wenn das jemand möchte.
Ich arbeite im Ministerium für Normen. Wie war das noch mit Cyril?
Ja. Ja, und diese Treppe ist nicht genormt, ist keine deutsche Norm.
Ja, also tatsächlich ganz, ganz viele schöne Dinge.
Cool. Ein Punkt noch auch zur Technik nochmal. Wir haben ja vorhin schon drüber kurz gesprochen gehabt. Es gibt ein HoloNetz, es gibt im Grunde diese QR-Codes, die überall irgendwo verteilt werden auf dem Spielgelände. Wie ist es denn so generell? Soundeffekte, Lichteffekte, also Soundeffekte, wenn es die Waffen hergeben, wenn man selber irgendwas am Mann, an der Frau hat, so stelle ich mir das vor, wenn ich sage, ey, ich möchte jetzt hier meinen Droiden irgendwie piepsen lassen, dann lasse ich ihn halt piepsen, oder wenn ich mit meiner Waffe schieße und es kommt ein Ton raus, dann kommt ein Ton raus, aber ist es denn, also wenn ich jetzt eine Waffe habe, die nicht irgendwie ein tolles Geräusch macht, es fehlt ja Immersion, aber ist das schlimm?
Nein, es ist nicht schlimm. Wir haben zum Beispiel die Regel, wenn du eine Energiewaffe haben willst, eine Energienahkampfwaffe, dann ist das so, dass viele Leute zum Beispiel auch da ein Lichtschwert verbauen, aber es so tarnen mit Schaumstoff drüber, dass es nicht mehr aussieht wie ein Lichtschwert. Und das hat dann quasi auch Licht und Sound. Wir haben aber zum Beispiel die Regel, Energiewaffen müssen entweder Licht oder Sound haben, damit du sie halt unterscheiden kannst von anderen Waffen. Wir haben eine Zeit lang mal versucht, zum Beispiel Blaster von Projektilwaffen zu unterscheiden, aber das haben wir irgendwann aufgehört, weil hat sich in Kämpfen auch nicht bewährt.
Weil du auch faktisch nicht unterscheidest. Ob du nun vom Projektil getroffen wirst oder vom Blasterschuss, macht jetzt, wenn du es darstellst, wie du darstellst, fällst du um.
Treffer ist Treffer.
Und dann kannst du hinterher, wenn du dann auf der Liege dann beim Medic liegst, kannst du dann sagen, ja, ich wurde von irgendeinem Projektil getroffen. Ne?
Steckt nicht mehr drin, es könnte auch ein Blasterschuss gewesen sein.
Ja, oder irgendwie sowas, ja.
Aber dafür ist man ja selbst auch kein Arzt. Also man merkt es ja vielleicht selber schon. Also, finde ich sinnvoll. Das heißt also, da wird schon auch drauf geachtet, wenn es Möglichkeiten gibt, aber es ist jetzt nicht in der Verpflichtung, dass jeder sich da irgendwie bis ins Detail vorbereitet, um solche Sachen abzubilden.
Genau, also wir haben halt auch wirklich eine kleine, aber überaus beeindruckende Technik-Crew dort. Es sind drei Leute. Das Museum hat in der Außenanlage, wo wir spielen, kein Licht. Wir legen da, beziehungsweise unser Technikteam legt da kilometerweise Kabel und Scheinwerfer für die Beleuchtung. Es ist auch tatsächlich so, dass wenn wir irgendwo Sound brauchen, dann macht unser Techniker das. Der hat unter anderem so eine riesige Powerbank. Da hat er einen fetten Scheinwerfer dran, die Nebelmaschine dran und dann gibt es den sogenannten Bollerwagen of Doom. Und dann siehst du plötzlich den Techniker OT, also nicht im Spiel, mit diesem Bollerwagen of Doom ins Geländer abziehen.
Und dann hast du plötzlich grünen Nebel und komische Geräusche.
Ja.
Cool. Okay, aber da sind wir auch nochmal bei einem Punkt auch Kosten. Stromkosten kommen ja dann auch natürlich noch hinzu. Ich meine, auch wenn das wahrscheinlich über das Museum irgendwie mitläuft, aber die Abrechnung, ja, das sind ja trotzdem zusätzliche Kosten, die da auch dem Museum entstehen. Ja, wieder ein Punkt mehr auf der Liste.
Ja.
Genau. Jetzt haben wir ja festgestellt, es gibt eine gute Mischung zwischen langjährigen Spielern und auch neuen Spielern. Wir haben drüber gesprochen, was würde man oder wenn jemand neu anfängt mit LARP oder irgendwie auf sein erstes LARP gehen möchte, worauf er da zumindest bei euch achten sollte. Wir haben aber auch schon festgestellt, so wirklich ohne mitzuspielen ist nicht. Also wenn du dabei sein möchtest, dann musst du mitspielen in irgendeiner Form. Außer du bist Techniker, habe ich jetzt gerade rausgehört.
Das ist aber auch derjenige, der uns ein WLAN da hinsetzt, der die ganzen Scheinwerfer da hinsetzt, der die ganze Beleuchtung da hinsetzt. Es gibt durchaus mal ab und zu Leute, die dann sozusagen als kleines Logikbläschen dabei sind, um auch wenn man dann in die Gebäude reingeht, zu sagen, hier geht ihr jetzt nicht hin, hier ist ein Abgrund, der guckt zurück, wenn ihr reinguckt.
Ja. Klar. Ja.
Aber auch unser Techniker hat einen Charakter, den er zwischendrin spielt. Du kannst unseren Techniker im Spiel als Techniker anspielen.
Ah, okay, okay. Also er ist da quasi Techniker und Rolle in Personalunion. Er kann,
ja.
Ich verstehe. Ja. Okay. Kann ich denn, oder wenn ich jetzt sage, Mensch, ich bin vielleicht sogar in diesem Thema schon drin. Ich bin jemand, ich habe schon LARP gemacht in irgendeiner Form. Das interessiert mich jetzt total, hier irgendwie aktiv auch mitzuwirken. Kann ich denn auch als Interessierter bei euch einfach so in der Orga mit einsteigen? Oder ist das auch ein, braucht man da erstmal so ein bisschen Vorerfahrung, sagt hier, du musst erstmal zweimal kommen, um da wirklich mit einzusteigen? Oder du hast vorhin den Discord angesprochen, man muss da irgendwie ganz, ganz aktiv sein. Gibt es da eine Regelung?
Also letztendlich, wenn jemand in die Orga aufgenommen werden soll, gehen wir auf denjenigen zu. Das sind Leute, die sich zum Beispiel jetzt die letzten Jahre oder so eingebracht haben und die tatsächlich zum Beispiel Fähigkeiten haben, die wir in der Orga noch brauchen können. Wir haben die Erfahrung gemacht, zu viele Köche verderben den Brei. Mhm. Das heißt, Mitglied im Verein ist tatsächlich auch nur, wer Orga ist. Aber wir haben sogenannte Orga-Helfer. Das sind Spieler, die quasi besonders vertrauenswürdig sind, die halt einfach angefangen haben, eine Aufgabe zu übernehmen, uns in Dingen zu entlasten und daher auch mit Dingen einfach betraut werden.
Okay. Heißt also, wenn das quasi abzuschließen, ihr sprecht die Leute dann aktiv aus dem Pool der Menschen, die dort bei euch im Discord angemeldet sind oder die man dann auch live gesehen hat, ihr sprecht die dann aktiv selber an.
Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Aufbauhelfer, die wir brauchen können, die uns dann beim Aufbau und vor allem beim Abbau helfen.
Ja.
Aufbau haben wir meistens ein bisschen mehr Zeit als beim Abbau, weil am Abbau, am Sonntag wollen wir relativ irgendwann innerhalb des Sonntags noch, wenn es vielleicht noch ein bisschen hell ist, vom Gelände runter.
Genau, du musst halt am Sonntag abbauen, was du in 4 oder 5 Tagen vorher aufgebaut hast.
Das ist möglich, aber nicht trivial.
Ja.
Ja, verstehe ich. Jetzt habe ich noch einen Punkt, Wir haben ja immer, also der steht jetzt auch gar nicht oder war auch gar nicht in der Vorbereitung mit, aber das ist jetzt was Spontanes, was mir gerade einfällt. Pio, wir hatten ja auch zum oder im Zuge des Gesprächs oder des der letzten Podcast-Aufnahme rund um die um das Project Area 51 kam es ja auch zum Thema Menschen, die im Grunde mit einer körperlichen Behinderung unterwegs sind. Wie ist das da? Also gibt es da auch Möglichkeiten, ich sage jetzt mal, also jemand, der im Rollstuhl sitzt und gerne mitspielen möchte, ist das für den auch möglich? Kann man das einbinden?
Ich befürchte relativ schlecht, weil wir halt an die Gegebenheiten des Geländes gebunden sind. Es liegt halt sehr grober, spitzer Schotter. Was es wahrscheinlich sehr, sehr schwer machen würde, mit einem Rollstuhl sich dauerhaft auf dem zentralen Spielplatz zu bewegen.
Ja.
Wir haben tatsächlich einen Spieler, der hat auch seinen Rollstuhl dabei, der hat eine Gehbehinderung und wenn der halt zum Beispiel nicht mehr kann, dann setzt er sich in seinen Rollstuhl. Und ansonsten geht er halt mit Gehhilfe. Ich selber habe ja auch eine leichte Gehbehinderung und nehme teil. Wir haben auch tatsächlich neurodiverse Menschen, die auf unser Con sind, von denen wir das auch wissen, die halt zum Beispiel auch sagen, dass sie eventuell Probleme mit dem einen oder anderen haben, wie zum Beispiel in einer unübersichtlichen Kampfsituation.
Ja.
Denen geben wir halt auch Maßnahmen an die Hand. Das haben wir vorhin schon touchiert, wie sogenannte Sicherheitsworte.
Genau.
Wir nennen das gerne die Eskalationsspirale. Man kann ja hoch eskalieren, man kann oder sollte auch irgendwann wieder runter eskalieren. Und du kannst halt zum Beispiel, wenn es dir in der Situation zu viel wird, also wenn du quasi mit dem Rücken an der Wand stehst und die Leute kommen noch näher und du merkst, du kriegst Panik, dann gibt es zum Beispiel den Mechanismus zu sagen, oh Mutter, nicht so nah, ich bekomme Panik. Und oh Mutter ist in dem Fall das Codewort für, ich will das Spiel nicht komplett abbrechen, aber macht bitte mal, für mich ist das gerade zu viel Druck, macht mal ein bisschen langsamer.
Oder eine andere Formulierung ist, wenn du jetzt sagst, nee, du bleibst jetzt hier, wir besprechen das zu Ende und du sagst, ich muss jetzt aber wirklich, wirklich weg. Dieses doppelte wirklich heißt dann, es ist ein OT-Grund, lass mich bitte gehen. Ja. Ob nun ich müsste aus dieser Situation raus oder mir platzt gleich die Blase, ist ja egal.
Klar.
Genau. Und für zum Beispiel Leute, die zum Beispiel nicht kämpfen wollen, wir haben von der Orga selber so Greeblies für die Jacke vorbereitet, da kommt ein Knicklicht rein. Gelb ist, gib's mir, ich ganz normal.
Hau zu.
Weiß ist, bitte geh mich nicht körperlich an, was halt zum Beispiel für Menschen wie mich wichtig ist. Und blau ist, bitte geh mich nicht körperlich an und bitte schrei mich auch nicht an. Ich bin hier nur als Ambiente.
Und kein Leuchten ist gleich gelb.
Genau, kein Leuchten ist gelb. Wir haben uns für diese Farben entschieden, unter anderem wegen eventueller Farbblindheit.
Ja, macht Sinn.
Kein Rot und kein Grün. Das heißt, wir versuchen schon so inklusiv zu sein, wie es uns möglich ist, aber wir können natürlich die Gegebenheiten unseres Geländes nicht verändern.
Natürlich, natürlich. Nee, aber ich finde das halt auch gerade wichtig, dass man das auch trotzdem nochmal angesprochen hat. Ich meine, wir hatten ja darüber schon mal zu Stunde gesprochen, dass solche Themen grundsätzlich auch immer wichtig sind. Deshalb kam es jetzt gerade mir nochmal in den Sinn, einfach nachzufragen.
Genau, okay. Wir haben zum Beispiel einen Apnoiker, der schläft mit einem Atemgerät und dann sehen wir natürlich zu, dass der da schläft, wo er Strom hat.
Natürlich.
Selbstverständlich.
Okay, das heißt also auf solche Sachen achtet ihr auch. Das heißt, man kann auch bei der Anmeldung sagen, hey, folgende Situation ist bei mir relevant zu beachten, bitte habt das im Hinterkopf.
Bitte ja.
Und dann sagt die Orga, können wir stemmen als Orga oder als Veranstalter oder können wir halt leider nicht stemmen? Na, dann
ja,
ist es halt
genau.
Okay, das ist wichtig zu wissen.
Die größte Devise ist, sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Das stimmt. Das ist absolut richtig. Lasst uns doch mal einen Punkt angehen und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Wir hatten vorhin über Kosten gesprochen. Können wir die hier offen kundtun?
Ja, klar.
Ja.
Sie sind ja auch offen auf unserer Homepage einsehbar.
Also für alle die, die jetzt ein Interesse haben und sagen, ja Mensch, ist total super, ist total interessant, ich möchte mich da gerne anmelden. Aktuell noch bis zum 31.08. gibt es einen Anmeldepreis von 130 €. Dann gäbe es noch ein Plus, wenn man früher anreisen möchte, von 10 weiteren Euro. Dann kriegt es die Möglichkeit der früheren Reise am 6.11. Das wäre aber auch nur mit Absprache mit Orga zu machen. Wenn ihr kurz entschlossen seid und sagt, ah, ist mir alles ein bisschen zu früh und ihr bucht ab dem 1.9. bis zum 15.10., dann kostet das Ganze nochmal 20 € mehr und liegt bei 150 €. Auch hier wieder das Plus von 10 €, wenn man früher anreisen möchte. Alles Weitere findet ihr auch in den Shownotes dieser Folge. Da kriegt ihr dann auch den Link zur Webseite beziehungsweise zur Anmeldung. Ich sehe, Kinderpreise, hatten wir vorhin gesagt, gibt es auch, aber die sind voll. wenn ich das jetzt hier sehe, genau, ja. Also Kinder sind willkommen, aber leider haben wir jetzt aktuell die Planung hier mit den Kids voll.
Genau. Da müssen wir ja auch first come, first served arbeiten. Natürlich. Wenn wir voll sind, sind wir voll dann.
Ja. Und das ist ja auch wichtig, genau. Ansonsten ist natürlich jeder gerne gesehen, wenn er beim Ab- und Aufbau helfen möchte. Wir haben gerade gesagt, vor allem Abbau ist immer sehr gerne gesehen. Aufbau natürlich auch, da gibt es da auch nochmal die Möglichkeit, den Ticketpreis etwas zu reduzieren dadurch. Alles Weitere aber erfahrt ihr dann entsprechend über die Shownotes auf der Webseite oder im Gespräch mit Pio und mit Dirk. Genau. Lasst uns in die Zukunft nochmal ganz kurz blicken und dann zum Ende auch kommen. Gästlin 7 geht jetzt in die 5. Runde, so habe ich es jetzt nochmal für mich hinterlegt. Ist das etwas, wo ihr ihr ganz persönlich sagt, hey, Gästlin 7 kann auch in die 10. Runde gehen. Also ist das etwas, wo ihr auch hinaufbaut? Wir haben vorhin festgestellt, ihr müsst warten auf Ahsoka, auf Mando und Grogu, auf den Film, um da vielleicht auch so ein bisschen in der kanonischen Ebene gut zu bleiben. Aber mal angenommen, das wäre alles passend. Wo geht die Reise von Gästlin 7 hin?
Tatsächlich dahin, wo die Spieler sie hinlenken. Also wenn tatsächlich jetzt die Hutten zurückkommen und sich Gästlin zurückholen würden, dann geht es dorthin. Wenn das Imperium jetzt plötzlich sagen würde, wir haben keine Lust auf die Freie Republik, dann übernimmt vielleicht das Imperium diesen wunderschönen Dreckklumpen. Oder wir werden halt wirklich eine voll etablierte Freie Republik. Vielleicht gliedern sie sich auch irgendwann der neuen Republik an. Es ist halt wirklich das. Genau das ist der Punkt. Es wird im Spiel dahin gehen, wo die Spieler es hinlenken. Mhm. In einer gewissen Bahn. Ja, also wir werden jetzt nicht irgendwie plötzlich sagen, Thrawn übernimmt das Ganze aus schon vorher genannten Gründen. Mhm. Also da würden wir halt intervenieren und sagen, nee, du, lass mal. Aber so bei allem anderen. Also diese normale, gespielte, zwischenmenschliche Ebene unter den Fraktionen. Feel free, da geht's dann hin.
Dass wir dann als Orga natürlich dann auch mal auf die Idee kommen, dann vielleicht noch mal ein bisschen was in die Speichen zu werfen oder auch noch ein paar Ideen haben. Warum sind gewisse Sachen schon immer so gewesen auf diesem Planeten oder Planetoiden, wie sie jetzt sind? Und da vielleicht auch noch mal ein paar Sachen ihr hässliches Haupt heben. Das ist natürlich noch ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema. Sehr gut, sehr gut. Ja, Pio und Dirk, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in das Thema LARP an sich, aber auch in Gästlin 7, wo die Reise hingeht. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt vonstatten geht. Wir werden, das können wir hier an dieser Stelle schon mal spoilern, nach eurem LARP im November werden wir uns nochmal zusammensetzen, um vielleicht ein bisschen Storytelling zu betreiben, einfach mal so ein bisschen auch vielleicht zu gucken, sind denn was ist so passiert? Ist jemand gestorben? Hat sich jemand der Story wegen verabschiedet aus der Geschichte oder gab es vielleicht andere besondere Momente, um einfach auch euch da draußen nochmal einen weiteren Einblick zu geben, wie hat sich das Ganze entwickelt?
Genau. Wir werden in erster Linie über deinen Charakter und deine Erlebnisse bei uns auf der Veranstaltung reden, denn Dennis ist eingeladen, Dennis wird Gaslin 7 mit uns besuchen und Dennis wird sein erstes Lab erleben.
Tja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Jetzt wisst ihr das. Mal gucken. Also wenn ihr das jetzt gehört habt, dann schreibt mal bitte irgendwo in die, schreibt mich mal bei Instagram an. Gebt mir mal per Instagram einfach das Feedback, was ihr denkt, was da passieren wird.
Der große Test, wer es bis zum Ende hört, ne?
Der große Test, wer es bis zum Ende hört. Genau richtig. Gut, ihr zwei, dann freue ich mich sehr auf das, was da kommt im November. Vielen Dank für eure Zeit und dass ihr euch meinen Fragen gestellt habt. Und ja, ich würde sagen, wie immer, danke ich euch da draußen noch fürs Zuhören. Ihr findet alle weiteren Informationen in den Shownotes dieser Folge, alle Links, die relevant sind. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir haben einen Discord-Server, also auch wir vom Air to the Empire Podcast haben einen Discord-Server. Dort könnt ihr euch auch gerne anmelden, beziehungsweise meldet euch bei uns, entweder über Instagram oder per E-Mail. Dort quatschen wir kurz, um euch dann einen Zugang zum entsprechenden Discord zu geben. Und dort könnt ihr auch mit Dirk und Pio dann ganz sicher ein bisschen fachsimpeln, wenn ihr aus dem Bereich des Labs kommt, aber auch viele andere Themen. Also die beiden sind da sehr, sehr weit gefächert, auch wenn es ums Gaming beispielsweise geht, da können sie auch viel mitreden. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch beiden und beschließe diese Folge wie immer mit einem freundlichen Möge die Macht mit euch sein. Immer.